Und weil es ja immer noch so schön ist hier liegen, sprechen wir doch einfach mal über Laufen mit Schlafmangel oder noch viel wichtiger, Laufen in der Sommerhitze. Frisch zum Herbstanfang im Bester Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, mein Lieber, wir stottern und stammeln hier noch so ein bisschen vor uns hin, ja, beide so leicht angenockt von den letzten Tagen, nein, von den letzten Nächten, die nicht vorhanden waren oder zu kurz waren oder was auch immer. Ja, wie geht's dir?
Ja, eigentlich geht's mir ganz gut, Ralf. Ich bin derzeit im Urlaub in Südtirol nochmal für einige Tage. Wir dachten, wir nutzen den Spätsommer, man sieht schon, mein Gehirn arbeitet heute noch nicht so, wie es arbeiten soll. Wir nutzen den Spätsommer nochmal aus und verbringen nochmal ein paar schöne Tage in den Bergen. Und wir sind jetzt seit ein paar Tagen schon hier. Es war wirklich wundervoll, traumhaft. Wir sind hier im Grötnertal oder Val Gardena, wie man hier sagt, und Bilderbuchwetter gewesen. Wirklich Seisealm gewesen, hier dann im Koll Reiser hier um die Ecke noch und Sechena oben. Das ist wirklich toll. Es war warm, es war ohne Wolke am Himmel, also wie Postkarten-Idylle, aber die Nächte waren hier ein bisschen kurz. Unsere, weiß nicht, kleine Maus war jetzt hier die letzten Nächte ein bisschen umtriebig, so würde ich es jetzt mal umschreiben, und dementsprechend war unsere Nacht oder unsere Nächte hier zuletzt nicht so üppig, und das schlägt sich offensichtlich auch aufs Sprachzentrum nieder, wie man hier aktuell bei mir zumindest merkt. Ich will das jetzt hier nicht, also man sagt das ja eigentlich nicht über andere Menschen sagen, aber ich würde jetzt mal sagen, du siehst auch jetzt noch nicht taufrisch aus, so würde ich es jetzt mal versuchen, diplomatisch auszudrücken, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, weil du bist auch nicht so lange wieder hier und hattest ja durchaus auch ein Action ladendes Wochenende, so würde ich es mal sagen. Mehr als ein Wochenende sogar.
Ja, das ist ja alles in Ordnung. Nizza war erstens toll und zweitens auch insgesamt jetzt hat man das nicht als so anstrengend empfunden. Ist es dann natürlich doch, ne? Weil klar, wir sind halt am Sonntagmorgen um 3:15 aufgestanden, um 3:45 losmarschiert, weil wir leider nicht in unserem Hotel frühstücken konnten, sondern noch in ein anderes Hotel gehen mussten, um Frühstück zu bekommen. Und dann zieht sich natürlich so ein Tag logischerweise, ja, weil klar, die Sendung ging nur bis 3:45. Also das sind ja dann nur 12 Stunden gewesen, das ist ja in Ordnung. Aber nach dem Abendessen habe ich es mir dann nicht nehmen lassen, dann nochmal die Strecke entlang zu gehen. Und das war wirklich schön. Ja, also ich mache das ja gerne so spät, noch die Leute ein bisschen anfeuern und so. Und das war richtig, richtig schön. Also erstmal habe ich natürlich Grüße Franz Löschgren abends spät noch getroffen. Mit dem habe ich mich auch einen Tag vorher noch zum Kaffee verabredet. Und da haben wir halt das Rennen noch so durchgesprochen. Da stehst du dann wieder eine halbe Stunde auf der Straße. Also Franz mit seinen ganzen Sachen am Rad noch. Ja, kam mit seinem, mit seinem Zeitfahrrad und den ganzen Beuteln da noch dran. Und dann kommen halt Leute, die mit mir im Camp waren, ja, und einen, den ich halt aus St. George, du erinnerst dich oder ihr euch auch, dass ich im letzten Jahr ja Wings for Life in St. George laufen wollte. Ja,
korrekt.
Dann aber versagt habe, ja, weil ich mit Gerald, ja, schönen Gruß, mit Gerald laufen wollte, der halt auch einen ganz harten Tag hatte in St. George beim Ironman. Und Gerald hatte leider keinen schönen Tag in Nizza. Ja, und kam mir dann auch wieder nachts da entgegengelaufen. Ja, und mit dem habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde. Er hat sich da noch hingesetzt, ja, also auf den Bordstein, aber noch hingesetzt. Und es ist aber trotzdem toll da abends, ja. Und dann hieß es ja 23 Uhr Zielschluss, aber es gab wohl morgens irgendein Problem mit der Reihenfolge oder dem Reinlassen der Age-Grupper ins Wasser. Und dann haben sie es auf 17 Stunden halt, ja, wie es eigentlich ausgeschrieben war. Das heißt, der Letzte, der ins Ziel gelaufen ist, ist 0:21 ins Ziel gelaufen. Da war ich halt dann noch an der Ziellinie. Das ist dann schon ein bisschen länger. Ja, aber also alleine diese Unterschiedlichkeit der Laufstile, ich hätte mich eigentlich da hinsetzen müssen, so einfach so ein Seitenschuss, weißt du, so seitlich, wo man halt links und rechts so die Palmen sieht. Im Hintergrund siehst du das so leicht erleuchtete Meer, aber nur so ganz leicht. Ja, dann so Sommerabendstimmung. Ja, und es war ganz toll an dem Abend, so 24, 25 Grad. Tagsüber war es natürlich 32, ne? Das war nicht so toll für die allermeisten. Und dann diese unterschiedlichen Laufstile, also durchaus welche noch mit ordentlich Vortrieb, viele, die dann nur noch über die Hacke liefen. Ganz erstaunlich, da sind einige gewesen, also eher so in meinem Alter, ja, die hatten so eine L-Form. Also die hatten so einen Knick schon in der Hüfte nach vorne gebeugt, dass du gedacht hast, ey Jungs, ihr fallt doch gleich hin. Ja, und die sind teilweise so 10, 15 Kilometer noch. Ja, also ist mehr so Schrittlaufen dann. Aber da habe ich gedacht, das ist ein Wahnsinn, das überhaupt durchzuziehen. Ja, wie geht es da deiner Stützmuskulatur, dem Rücken und so? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber da siehst du halt, was für ein unglaublicher Wille da bei vielen auch hintersteckt, das Ding halt zu Ende zu kriegen. Ja, und die Promenade des Anglais ist halt einfach nur 5 Kilometer raus Richtung Flughafen, 2 kleine Turns, wieder zurück. Und das 4-mal. Ja, da ist jetzt auch nicht so viel. Ne? Klar, da sind halt
nicht noch so Leute. Abwechslungsreich.
Ja, und du bewegst ja auch dann nicht mal irgendwie eine andere Muskelgruppe, dass du mal irgendwie ein bisschen hochläufst oder ein bisschen runter oder dass du mal eine kleine Brechung drin hast. Ne? Sondern es ist nur du gegen die Kilometer und sonst gar nichts. Bitter.
Ja.
Ja? Hast du mal so Erlebnisse gehabt, wo es nicht zu Ende ging?
Ja, also das werden jetzt wahrscheinlich viele nachvollziehen können, die hier zuhören, weil also,
lass mich raten. Ja. Frankfurt von Höchst wieder zurück in die Stadt.
Ganz genau.
Jawohl.
Also Frankfurt-Marathon, muss man natürlich sagen, so Mainzer Landstraße ist halt schon auch echt. Ja. Also wenn es dir da halt scheiße geht, dann ist da wirklich ganz, ganz oft auch Gegenwind.
Ja.
Und da ist natürlich das Feld schon so auseinandergezogen, zumindest da, wo wir üblicherweise unterwegs waren, dass da, wenn du da eine schlechte Phase hattest, vielleicht deine Gruppe verloren hast, dann noch Gegenwind, dann ist da nicht viel los an der Strecke, nicht viel Anforderung. Und es ist einfach eine endlos lange Gerade, wo du auch das Gefühl gar nicht mehr hast, dass du vorwärts kommst. Also du merkst natürlich, du wirst langsamer zu dem, was du vorher gelaufen bist und gleichzeitig multipliziert sich das aber irgendwie, weil du auch das Gefühl hast, in dieser endlosen Weite, du hast gar kein Vorankommen mehr und das, ja, also für mich war Frankfurt immer echt heftig. Aber ja, das werden wahrscheinlich einige nachvollziehen können. Ich finde in Berlin, muss ich jetzt überlegen, vielleicht, weil da natürlich fast durchgängig so viele Zuschauer sind, kommt es einem zumindest nicht sofort. Da habe ich jetzt selten eine Passage, die mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, wo ich das Gefühl hatte, ah, das zieht sich irgendwie endlos lang.
Also höchstens, wenn du Potsdamer Platz, weil man da ja so eine Sichtschneise hat, ne? Also wenn man wieder zurückläuft Richtung Potsdamer Platz und dann am Bahnhof praktisch vorbei ist, dann ist es relativ lang, ja. Aber auf der anderen Seite, man hat doch optisch immer wieder Brechungen, weil es nicht so ganz gerade ausgeht. Ne? Das ist halt immer so ein klein mal ein bisschen, so ein paar Meter nach rechts oder links. Und da sind natürlich sehr viele Leute, das stimmt schon. Ne?
Richtig, richtig.
Ja, aber
sowas ist natürlich
mental. Mainzer Landstraße ist natürlich Klassiker. Ne?
Das ist der Killer. Also schreibt uns gerne mal hier in den Kommentaren von einem Instagram-Beitrag oder wo können wir das noch schreiben? Wir können das noch gerne mal eine E-Mail wieder schreiben. Leute, wir kriegen immer mal wieder E-Mails, freuen uns auch über die. Aber für diejenigen, die neu hier dazugekommen sind, das noch nicht wissen, wir haben auch einen E-Mail-Account, wo ihr uns Kritik schreiben dürft, Kritik natürlich sowieso, aber auch gerne Themenwünsche, Gästevorschläge. Wir haben in letzter Zeit viele Gästevorschläge bekommen, auch aus dem Trail/Ultra-Bereich. Wir versuchen das natürlich irgendwie aufzugreifen. Wir haben das jetzt irgendwo mal gedanklich auf jeden Fall notiert. Wir versuchen aber natürlich auch immer ein bisschen den sportlichen Schwerpunkten, die gerade so anstehen in der Lauf- oder auch Ausdauersportwelt, versuchen wir da natürlich die Gäste vielleicht im besten Fall auch passend dazu zu finden. Das heißt, jetzt natürlich steht der große Marathon-Herbst an und da geht es natürlich auch vielfach eben um die Olympiatickets für nächstes Jahr. Deshalb mal gucken, wann wir das einbauen können, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ihr dürft uns auch gerne eine E-Mail schreiben, also bestzeit.podcast@gmail.com. Freuen wir uns auch. Anyway, noch schöner ist natürlich, wenn andere das mitlesen können. Also gerne auch bei Insta schreiben, was so eure Nemesis-Marathonstrecken sind, sage ich jetzt mal, was die Passagen sind, die euch wirklich gefordert haben. Das wird, glaube ich, dann viele geben, die sich da wiederfinden, wenn es jetzt was Bekanntes ist, schätze ich mal. Und ja, ich überlege gerade, ich fand Valencia, wobei da muss ich es wieder einschränken, Valencia bei mir damals war nicht die Original-Valencia-Strecke, dadurch, dass es ja ein Corona- Event war, ist es, glaube ich, eigentlich die Halbmarathonstrecke gewesen, die man dann zweimal gelaufen, sodass man nicht die ganze Stadt irgendwie sperren musste. Den fand ich extrem kurzweilig, aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt gemessen auf diese Halbmarathonstrecke, ich fand, die verging super schnell. Also die erste Hälfte, da habe ich gedacht, boah, was, wir haben schon Halbmarathon. Klar, wenn es dir dann schwerer geht, das war bei mir dann irgendwann auch bei 32, 33, dann, wenn du einfach Mühe hast, deine Beine zu heben, dann fühlt man sich halt auch dementsprechend träge und schwer. Aber selbst da war noch so viel Abwechslung und auch damals natürlich als eines der wenigen Marathon-Events, was da stattfinden konnte, war, also ich weiß nicht genau, wie die Policy damals in Spanien war, ob da eigentlich Menschen also hätten rausgehen dürfen oder nicht. Es war irgendwie, ich weiß nicht, ob es so eine richtige Vorgabe war.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß nicht genau.
Überraschend viele Menschen an der Strecke. Das hat uns als Athleten eigentlich überrascht. Wir fanden es natürlich cool, weil die frenetisch alle angefeuert haben. Das war natürlich mega geil. Und klar, da wird es wahrscheinlich auch nicht viele große Events im Vorfeld gegeben haben. Ich glaube aber eigentlich war das so, man soll keine Menschenansammlungen haben. So. Das war natürlich an der Strecke, wie man sich vorstellen kann, so in einer Reihe, teilweise in zwei Reihen hintereinander dann schon der Fall. Die fand ich sensationell. Also das ist auch eine kleine Empfehlung von mir, glaube ich, wenn ihr mal einen Marathon laufen wollt außerhalb von Deutschland, wo ihr Ambitionen habt, Bestzeit laufen zu wollen, kann ich auf jeden Fall die Strecke empfehlen. Gibt wenig Erhöhungen und was halt wirklich sensationell ist, und das ist, glaube ich, auch einer der Faktoren für den Boom der spanischen Marathons in den letzten Jahren, ist einfach, dass zwischen Dezember Valencia und zum Beispiel Februar Sevilla also nahezu perfekte Laborbedingungen herrschen. Also wir hatten wirklich, was war das, das erste Dezemberwochenende, lass es den 4. Dezember gewesen sein oder um den Dreh rum, zum Start, glaube ich, 4-5 Grad. Natürlich, klar, in Kurzhose und Trikot, du fröstelst auf dieser Brücke, wo wir da gestartet sind. Das kommt dir natürlich extrem kalt vor. Aber zum Laufen dann perfekt. Vor allem dann, wenn die Sonne so langsam durchbricht, diese ersten Sonnenstrahlen, fühlst du ja noch extrem warm auf der Haut an. Und fand ich von den Laufbedingungen extrem gut. Wie man ja auch an den Entwicklungen der Zeiten gesehen hat. Also dort wurden ja in den letzten Jahren sehr viele gute Zeiten gelaufen. Und auch gerade im letzten Dezember der Weltrekord der Männer nur um Haaresbreite verpasst.
Ja, wir haben ja so viele kleine Themen noch heute. Wir müssen mal alles ein bisschen sortieren. Ja, es geht sicher auch noch.
Wenn wir bei Triathlon bleiben, müssen wir eigentlich noch einen Schwenk zu unserem Gast vor einigen Wochen machen. Ja, bevor wir den Triathlon abschließen.
Genau, machen wir gleich noch. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch über, was ziehe ich eigentlich an, wenn es warm ist? Ja, oh, ja. Was ziehe ich vielleicht nicht an, wenn es so warm ist? Was verändert sich da eigentlich gerade? Ja, du hast das schon angesprochen mit den ja doch nicht unschweren Bedingungen bei den entsprechenden längeren Läufen. Das ist halt auch sowas. Ne? Also ganz konkret die Frage, was mache ich jetzt am Sonntag? Ne? Ich muss am Sonntag 10 Kilometer laufen. Ja? Vorhersage 29 Grad. Hallo, was soll ich tun? Ja? Nicht einfach. Das beantwortest du dann gleich alles, weil du bist ja Experte in Thermofragen. Ja.
Was ist los? Ja, also ich überlege gerade in Thermofragen, ja, wir haben ein paar Reiserennen gemacht, aber also ich wäre weit weg davon, mich als Experten in Thermofragen zu bezeichnen, aber ich gebe mein Bestes aus eigener Erfahrung dann zu antworten, ja.
Ja. Ja, Triathlon müssen wir natürlich noch ganz kurz
auf jeden Fall
abrunden, sagen wir mal so. War natürlich eine große Show rund um Jan Frodeno, letztes Rennen und so weiter, das ist ja klar. Ja, es war irgendwie ein cooler Abgang von Frodo aus der Triathlon-Szene. Auch wenn es natürlich nicht die Hollywood-Variante war, ja. Aber die Hollywood-Variante, die stellt man sich ja immer so vor. Ja, das gilt ja sicher auch, weißt du, viele schauen jetzt ja schon, oh, nächste Woche Berlin, Elliot und so, ja. Und dann hast du ja diese ganzen Vorstellungen, ja, die zielen natürlich dann da immer auf, wird es vielleicht jetzt doch die erste Sub-2 in einem normalen Wettkampf und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das wäre zu viel gewesen fast. Ja, also wenn er da jetzt auch noch gewonnen hätte. Und so war es halt wirklich ein unglaublich emotionaler Abschied, der vor allen Dingen aber gezeigt hat, dass der Frodo diesen Sport total lebt und einen Respekt vor dieser Distanz, vor dieser Ungeheuerlichkeit der Distanz Ironman hat, aber auch einen Respekt vor allen anderen Startern und einfach das ins Ziel kommen noch einen ganz anderen Stellenwert hat, als vielleicht, wenn du jetzt als Marathonläufer, als Profi unterwegs bist, würdest du jetzt ja eher nicht nach Hause joggen oder gehen. Weil man weil man immer sagen würde, nee, man guckt dann vielleicht schon auf den nächsten Termin. Ne? Also wer jetzt zum Beispiel Probleme hat in Berlin, guckt dann, ja, mache ich vielleicht Valencia oder dann Sevilla oder sowas. Ne? Leider hat ja Simon Boch zum Beispiel abgesagt und visiert sich eher auf einen späteren Marathon an. Also so halt. Ne? Und das ist dann da bei den ganz großen Dingen tatsächlich bei der Ironman-Nummer ein bisschen anders. Ja? Das ist nicht das erste Mal und es ist sicher nicht das letzte Mal, dass einer nach Hause geht. Können
wir ja ein gutes Beispiel bringen, sehe ich bei einem Elliot zum Beispiel gar nicht. Also ich will jetzt gar nicht so einen großen Vergleich machen zwischen Frodeno oder Elliot. Jetzt sagen wir mal, Elliot hätte jetzt ein schlechtes Rennen, der joggt das nicht in 2,20 dann durch oder so.
Nee.
Null.
Nee. Klar, hätte man jetzt auch sagen können, ja, Boston, war Elliott ja irgendwann nicht mehr in der Lage, das Tempo in der Top-Top-Gruppe zu Ende zu laufen. Ja. Da hätte es sicher auch eine Menge anderer Läufer gegeben, die da rausgegangen wären. Hat er nicht gemacht. Was war er nachher? Fünfter, Sechster, Achter?
Oh, weiter, ich glaube Neunter sogar.
Ja, oder so, ja. Also ja, von seinem Anspruch relativ weit entfernt, aber er hat sich ja irgendwie sort of erholt in der Schlussphase des Boston-Marathons. Aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Ich würde jetzt auch gar nicht das eine gegen das andere irgendwie vergleichen wollen. Es ist einfach eine andere Szene. Es ist auch eine ganz andere Befassung natürlich. Wenn du als Profi 8 Stunden für ganz vorne brauchst, ist das halt was anderes, weil du kannst nicht 2 Wochen später nochmal laufen. Das ist halt einfach Quatsch.
Ja.
Im Marathon ist das halt einfach nicht so.
Sechster, sorry.
Ja,
ne? Hast recht gehabt.
Aber was ist ja auch eigentlich egal, weil das steht ja in seinen Palmares nachher nicht drin.
Nee.
Ne? Der hat ja so viele Erfolge, das steht halt einfach nicht drin. Und bei Frodo steht jetzt als letztes Ergebnis Platz 24. Okay, das ist aber überhaupt nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass der allen, die da auf der Strecke waren, und es war ja eine Pendelstrecke, ja, 4x10, Respekt gezollt hat, wahnsinnig viele Leute angefeuert hat. Der ist natürlich von jedem angefeuert worden, egal ob noch auf der Strecke oder an der Seite, von jedem. Ja, der hat während des Rennens den neuen Champion Sam Laidlaw, relativ junger Kerl, 24 und so weiter, letztes Jahr Zweiter auf Hawaii, angefeuert, ihm Klaps gegeben und gesagt, hey, go, ja, das war so eine Staffelübergabe unterwegs, ja, und sagen wir mal, der Jubel im Ziel, als Frodo dann kam, der war nicht weniger groß als beim Ziel von Sam Laidlaw. Und Sam Laidlaw ist Franzose. Ja?
Ja.
Die haben zum ersten Mal einen Weltmeister gestellt. Also von daher, das hatte was. Ja, die ganze Familie
er
war
hat,
da.
Glaube ich, auch
ja, und
mit,
so weiter.
Also mit dem, was du schon geschildert hast, aber es gibt da natürlich auch diesen sehr viral gegangenen Clip von euch. Also ich glaube, der ist bei der Sportschau, auf Insta habe ich ihn bei der Sportschau
gesehen. Ja, das war live bei uns im Rennen, ja.
Genau, live im Rennen, da, also wenn du da musst du mal, ich weiß nicht, ob ich den Clip noch raussuchen kann, vielleicht mach ich den in die Shownotes hier noch rein, der hat extrem viel Sympathie noch durch sowas natürlich nochmal geerntet, in Sachen so Selbstironie und auch ja, irgendwie so einen gewissen Humor und aber auch Respekt, wie du schon gesagt hast, dass er das trotzdem so durchzieht, wo er dann sagt, was war die, ich glaube, wer war das auf dem Motorrad bei euch? Warst du das?
Nee. Also
die Frage war,
oder? Ich erzähle die Geschichte mal von unserem ersten Zusammentreffen.
Ja.
Vielleicht war es auch zweites, egal. Aber da war ja dann halt ein Abend, den er und seine Sponsoren bereitet haben, oberhalb von Nizza, wirklich eine tolle Villa gemietet und so weiter. Ja, und da wurden dann alle Interviews gemacht, damit er einen Punkt hat, wo die Leute alle kommen können. Und hat er auch endlos Interviews gemacht und auch längere Gespräche. Ja, wir haben da ja auch unseren Slot gehabt mit ihm. Ich durfte das Interview da mit ihm führen. Und mir war vorher schon aufgefallen, er war anders als sonst in der Rennwoche. Ja, weil normalerweise ist er schon angespannt, ja, bis hin zu einer so einer Grummeligkeit, ja, die dann in so einer Rennaggressivität mündet. Ja?
Okay,
bist du auch so ein Typ, der dann irgendwie irgendwann nervös wird?
Ja, auf jeden Fall. Also du bist irgendwann angespannt vorm Rennen.
Beim Packen oder irgendwas nicht finden zu Hause?
Das glaube ich nicht unbedingt, aber es ist natürlich, je nach Wichtigkeit oder Bedeutung eines Rennens, und das ist natürlich bei Frodo mit dem letzten Rennen natürlich ganz was ganz Besonderes und da ist man natürlich angespannt. Deswegen kann ich schon verstehen, dass du, wenn du auch einen Interviewmarathon hast, du bist natürlich über so viele Jahre, und da ist Frodo ja natürlich nochmal auf einem anderen Level unterwegs gewesen, sowohl was Erfolg anbelangt, aber auch natürlich was so Medienanfragen anbelangt, wird er ja anders bombardiert, wie ich das jemals wurde. Aber du hast einen gewissen Grad an Professionalität, den du ja immer irgendwo dir dann erworben hast über all die Jahre. Aber es ist dann schwierig, immer so halt Sunny Boy zu sein, und manchmal ist er dann trotzdem, es macht ja was mit dir, und dann ist, glaube ich, vielleicht bei ihm auch mal so, dass dann schwierig ist, diese Maske aufrecht zu halten, sag ich mal, und dass dann irgendwie das Innenleben doch ein bisschen mehr durchbricht, als man es vielleicht auch möchte.
Und das hatte er in der Woche von Nizza nicht.
Ah,
okay. Also ja. Du hast gemeint, er war schon so ein bisschen at peace ja. mit sich selbst.
Ja,
so
total. Irgendwie. Nee, man merkte krass. Das, ja. Weißt du, es gibt da so legendäre Andeutungen, die er immer wieder gemacht hat, dass Emma, seine Frau, da schon gelitten hat die Jahre, ja, in den letzten Tagen vor so einem Rennen. Da reduziert er halt auch tatsächlich dann die Außenkontakte relativ stark. Ne? Also sein bester Freund und Manager Felix Rüdiger, seine Frau, dann hat er halt noch einen Spezi, der als Kameramann fast immer dabei ist und ein Physio. Und that's about it, ja. Selbst Dan Lorang, der das aber insgesamt sehr, sehr smart handelt, hat nicht so viel Kontakt mit dem, ne? Auch in der Rennwoche okay. nicht. Er sagt aber auch, wir müssen da nicht so viel reden. Wir besprechen uns einmal und dann ist das Ding auch safe, ja, da ist alles gut, ja. Und er hatte diese Relaxedheit, ja, so eine smarte Relaxedheit, ja, schon an diesem Donnerstagabend. Und das ist ja schon relativ nah am Rennen, ja.
Ja.
Und er hatte diese Relaxedheit auch einen Tag vorher da bei der Pressekonferenz noch und so. Und da habe ich schon gedacht, kriegt der noch diese Aggressivität hin? Die brauchst du halt einfach,
ja,
um alles rauszupressen. Und dann ging der ja ins Rennen rein, kommt mit als Erster aus dem Wasser, sieht halt alles cool aus. Und es geht halt in den ersten langen Anstieg, ja, knapp 20 Kilometer einen Berg hoch. Ich bin das mit meinem Stadtrad, das ich da zur Verfügung hatte, auch hochgefahren. Ganz entspannt, habe dann oben sehr schönes Mittagessen genommen, ja, weil das halt, warum? Weil es ging. Und da ist Frodo nicht mitgefahren bei den Jungs, die da Feuer gemacht haben. Ja, sondern hat sich. Es sah erst so aus, als würde er sich zurückhalten. Ja? Und als dieser Anstieg dann vorbei war, war dann halt Dan Lorang auch bei unserem Mikro. Und der war auch so ein bisschen verhalten, konnte das nicht so sortieren, was da jetzt passierte auf dem Rad. Und man merkte jedenfalls, das ist nicht der Frodo. Das ist auch nicht der Frodo von dem PTO-Rennen in Milwaukee vor ein paar Wochen, das er gewonnen hatte. Sondern irgendwas fehlte. Ja, entweder, weiß ich nicht, war die letzte Trainingssteuerung nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Oder, keine Ahnung, auch nicht relevant mehr. Und im Laufe des Rennens hat Frodo das ja selber gemerkt, dass er da einfach nicht entscheidend Akzente setzen konnte. Und dieser Ton, den er dann da auf dem Fahrrad liegend ja noch abgegeben hat, der war gegenüber unserem Kameramann. Ja, Jürgen, ja, der hört, glaube ich, nicht unseren Podcast, aber ist ein sehr erfahrener Kameramann, der die Jungs im Triathlon schon sehr lange begleitet. Ja, der war bei jedem Rennen in Frankfurt, der war in Hamburg, der war in Hawaii mehrere Male. Und wenn die den sehen, wissen die, alles klar, das ist ARD. Ja, so. Und dann guckt er ja zweimal rüber, ja, und weiß, okay, da ist jetzt ARD-Kamera, also da jetzt nicht Englisch, weil sonst redet der schon fast immer Englisch, Frodo, ne? Nicht vergessen, Südafrika aufgewachsen, spricht native Englisch, ne? Und dann sagt er, Gladiatoren sterben in der Arena. Mit so einem feinen Lächeln.
Ja,
das war ein harter Spruch zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, und dann ist er halt runtergefahren. Die letzten 20 Kilometer sind Abfahrt. Ja, Hardcore-Abfahrt. Kommen wir noch gleich zu unserem anderen deutschen
Protagonisten. Da habe ich auch was gesehen, wo ich mir dachte, Alter, okay.
Genau, das war Patrick Lange mit Alter. Ja. Und dann halt nur noch vom Flughafen aus geradeaus rein. Dann ist er ins Wechselzelt, Frodo. Und am Ausgang vom Wechselzelt stand seine Familie in Form von seinen Eltern. Ich glaube, seine Schwiegermutter. Der Kameramann, wie gesagt, der ihn schon sehr lange begleitet und seine beiden Kinder. Und da hat er angehalten, ne, hat die beide geknutscht, die Kids und so weiter, hat kurz mit seinen Eltern gesprochen. Da war klar, das Rennen ist jetzt, was ganz vorne Ambitionen angeht, over.
Ne? Ja.
Dann ist er losgejoggt und so und dann hat er auch zwischendurch mal einen Kilometer in 6:30 drin gehabt. Da hat er dann mal angehalten bei Dan Lorang, haben sie kurz gesprochen. Und dann war, glaube ich, klar, dass er das zu Ende läuft. Und ist dann, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwie so 3:06 oder was hinten drauf gelaufen. Ja, also nicht sein Maßstab.
Nein.
Ja. Aber eben mit viel Leute abklatschen und so weiter und so weiter. Ja, aber cool. Schon cool.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte es an seiner Stelle auch nicht anders gemacht, außer, okay, du hättest jetzt von Anfang an gemerkt, Beine und alles sind super und du bist, bist da extrem weiß ich nicht, so gut drauf, dass du nochmal zum Last Dance vorne irgendwie den Weltmeistertitel vielleicht den nochmal abholen kannst. Ja, ja. Aber das ja, würde ich an seiner Stelle sonst auch nicht anders machen, weil es ist halt das letzte Rennen. Ich weiß nicht, ob er für sich vorhat in seiner Zeit dann als Sportrentner, ich bemühe diesen Ausdruck nochmal gerne, ob er dann vorhat, also just for fun nochmal sowas zu machen, glaube ich aber irgendwie jetzt nicht so richtig. Also
ich kann mir das wenn du gar nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Also, wie gesagt, bei mir ähnlich. Also, ich will mich nicht mit Jan Frodeno vergleichen, aber ich könnte mir jetzt auch nicht, also ein Marathon sowas wie in Rot für AG1,
das Charity war aber schon Staffel, relativ nah dran.
Ja, aber da, ich bin also ja da auch
nicht gejoggt. Ja, dennoch, es ist aber dein Ursprungshabitat,
genau.
Ja.
Genau, genau. Aber jetzt so auf nochmal auf Ernst dann zu versuchen, die nächstmöglichst schnellste Zeit noch zu laufen, wegen mir, keine Ahnung, 2,20 oder keine Ahnung, das würde mir, glaube ich, einfach auch der Kick fehlen, weil man ja weiß, auf was für einem Extremlevel man das zu anderen Zeiten betrieben hat und wie viel schneller man da war, da würde mir einfach der Reiz an dem so fehlen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich denke, bei Frodo ist es ähnlich. Ich sehe ihn jetzt auch nicht so, dass er sagt, Mensch, du, in einem Jahr Abstand, ich habe den Ironman noch nicht gemacht oder was, nee, das will ich jetzt mal nur durch, das ja. Sehe ich gar nicht irgendwie.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich habe ihn ja gefragt, Golf sieht er auch gar nicht.
Golf sieht er auch nicht.
Okay. Ja, und dann noch ein Wort zum schnellsten Marathonläufer in der gesamten Konkurrenz. Ja, also Patrick Lange hat natürlich einen Wahnsinnsmarathon da auf den Asphalt gebracht.
Einmal mehr, ja.
Knapp irgendwie um die 2:32, ist aber auch fast egal, weil der hat da vielleicht das Feld zerlegt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, er ist nur an den ersten nicht mehr ganz rangekommen. Ich glaube, so 5-6 Kilometer hätte er noch gebraucht, dann hätte er ihn gehabt. Ja. Aber mit was für einer unfassbaren Gleichmäßigkeit er das durchgezogen hat. Und das ist das Spannende daran. Ja. Eine enorme Sicherheit in seinem Leistungsbereich. Ja, das steckt ja dahinter. Ja, also der ist ja vorher ein bisschen geschwommen. Der ist übrigens für seine Verhältnisse auch wirklich gut geschwommen. Kam zusammen mit Franz Löschke aus dem Wasser. Die waren beide happy da, alles gut. Da waren ein paar andere gute Radfahrer drumherum. Radfahren dann konservativ, würde ich mal sagen, die erste Dreiviertel. Mhm. Und dann bergrunter Attacke. Das war so geil.
War das, also das muss ich jetzt fragen, weil Sonntag sind wir hier nach Südtirol gefahren. Mhm. Das heißt, ich habe nicht viel von der Übertragung gesehen. Meistens im Nachgang in Clips, die zum Beispiel auf sportschau.de hochgeladen wurden. Ich meine mich aber zu erinnern, dass unser guter Bekannter Alex Siegmund, a.k.a. Sockensiegi von den Silence, eine Insta-Story hochgeladen hatte, ich glaube am Sonntagabend oder so, wo er so ein bisschen, der ist ja auch sehr, also ambitioniert in Sachen Triathlon unterwegs, hat er gemeint, so interessanter Abfahrtskurs, das wird vor allem für die Age-Grouper sicherlich spannend werden, weil da waren irgendwie ganz weirde Absperrungen, das sah fast so Slalom-mäßig aus, aber es ging auch ziemlich steil runter. Da dachte ich mir, hä, das ist doch jetzt eine Fotomontage. Das wird ja wohl nicht der Kurs in Nizza gewesen sein, weil das sieht ja schon ein bisschen gefährlich aus. Ich weiß nicht, war das wirklich so?
Ja, das war wirklich so. Also erst einmal zu Patrick Lange. Patrick Lange kommt ja ursprünglich vom Mountainbikesport.
Stimmt.
Ja, deshalb weiß er schon, wie man ein Fahrrad handelt. Ja. Mit einem Zeitfahrrad da runterzufahren ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil viele Zeitfahrräder nicht so gut rechts, links handelbar sind. Ja, die sind ein bisschen steifer, ne, nach rechts oder links. Dadurch rollen die besser geradeaus, aber die sind halt insgesamt steifer. Deshalb haben auch viele Age-Grouper ein umgebautes Rennrad benutzt, weil damit man besser hochfahren, aber eben auch besser runterfahren kann.
Ja, okay.
Und Patrick hat dort auf diesen Abfahrtsstellen Richtung Ende attackiert und hat in einer relativ kurzen Passage Frodo eine Minute abgenommen. Ja. Und hat dann aber zu dem Kameramann, der auch bei Frodo war, bei den Gladiatoren, ja, gesagt, oh Jürgen, ich glaube, meine Frau sollte das nachher besser nicht sehen. Während des Live-Rennens, ja, diskutiert sich. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, ja. Ja, so geil. Da denkst du auch, okay Jungs, was ist eigentlich mit euch los da so? Jedenfalls hat er da richtig attackiert und ist da toll runtergefahren, richtig toll. Mhm. Und die Stelle, die du gesehen hast, das waren halt Straßenmöbel, heißen die ja in der Radsportszene, ja, die da reingestreut wurden, damit auf einer bestimmten Passage nicht so hohe Geschwindigkeiten erreicht wurden. Okay, da sind praktisch die Leute in einen Slalom auf der Straße reingezwungen worden mit so Plastikelementen, die sonst halt Absperrungen machen, ne?
Ja.
Weil am Ende dieser relativ geraden Abfahrtsstrecke eine relativ scharfe Linkskurve kam. Und wenn du die Leute da runterbrettern lässt, dann hätten die unten alle irgendwas um 80 km/h gehabt. Das dann zu kontrollieren, müde, relativ spät im Kurs, ich glaube, das war so bei Kilometer 160 roundabout, da fahren die Leute dann reihenweise geradeaus. Ja? Ja, und dann haben sie gesagt, nee, okay, dann machen wir das so. Ich habe aber auch gedacht, puh, das ist aber ganz schön eng gesteckt, ja, weil es bleibt ja dabei, auch spät im Rennen, unkonzentriert, müde, wie auch immer, und jetzt musst du da rum. Ne? Ich habe aber tatsächlich nicht viel von Unfällen oder Stürzen oder so gehört. Klar, es gibt immer welche. Das ist leider nicht zu vermeiden, wenn so viele Menschen auf der Strecke sind. Aber ich habe nicht viel gehört. Ne? Ich habe ein paar doofe Sachen aus einem anderen Wettbewerb gehört, in Erkner, da wo Timo Hildebrand gestartet ist. Da waren wohl ein paar nicht so schöne Stellen und so Frontalzusammenstöße von Radfahrern in gegenläufigen Strecken. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, hatten wir schon mal. Ja. Aber ich weiß nicht ganz genau, weil ich war nicht dabei, habe es nur von einem
guten Bekannten gehört. Ich wollte gerade sagen, ich war auch nicht dabei, aber da fällt mir auch direkt ein, dass es der gleiche Veranstalter ist.
Ja, hat man auch schon mal gehört. Ne? Ja, aber wie gesagt, da musste ich erst noch mal mir genau schildern lassen, was da Tango war. Aber es gab da halt ein paar blöde Situationen. Das haben sie in Nizza da wirklich relativ gut gemacht. Die wissen allerdings auch, die machen seit x Jahren Triathlon. Die haben ja immer die Berge da und du hast halt immer Abfahrten in diesen Veranstaltungen drin. Das wissen alle vorher. Und dann kann man sich auch entsprechend verhalten. Ne? Das gilt für die Age-Grupper genauso wie die Profis natürlich, ist ja ganz klar. Ja, aber dann da hinten raus so gleichmäßig im Prinzip einen 2:30-Marathon zu laufen, das ist schon ein Brett. Das ist schon, und der ist läuft krass. Halt einfach auch so toll. Ja, das ist halt so eine gute Position. Aber das ist halt das, was er ja, wenn ihr euch die Folge mit Patrick nochmal anhört, da haben wir ja viel über Position, über Körperspannung, über Ökonomie gesprochen. Ja, das ist genau das, was der dann da vorführt. Und das ist großartig.
Wenn du jetzt natürlich als langjähriger Experte und vor Ort immer dabei, wenn wir jetzt mal deinen Eindruck bemühen wollen, also sozusagen als Gradmesser, ist Hawaii jetzt passé, ne? Hat das jetzt Hawaii direkt ersetzt? Wie ist der Vibe? Weil du klingst jetzt sehr positiv, muss man ja sagen. Es klingt ja schon, als ob das Nizza auf jeden Fall eine runde Sache war, begeisterungsfähig und so weiter, alles cool. Haben sie es jetzt geschafft, innerhalb eines Jahres den berühmten Hawaii Magic Vibe zu ersetzen?
Das hat zwei Ebenen. Völlig überraschend wurde das an der einen oder anderen Stelle am Wochenende diskutiert.
Ja. Ich bin überrascht, warum. Ja, oder?
Also für mich hat das ganz klar zwei Ebenen. Die Veranstaltung jetzt in Nizza war toll. Mhm. Nizza ist eine fantastische Stadt, hat einen super Flair. Es war heiß, es war wahnsinnig hart, es war unglaublich anspruchsvoll, was die Radstrecke angeht. Und es hat gleichzeitig einen Zugang gehabt. Man konnte toll das Schwimmen sehen. Natürlich so eine 4-Runden-Laufstrecke, muss ich ja niemandem hier erklären, ist natürlich fantastisch für Zuschauer, für Orientierung und so weiter. Also alles wirklich cool. Und erfahrener Veranstalter. Ja, ich habe jetzt auch nicht, und sagen wir mal, die Starterinnen und Starter bei solchen Veranstaltungen sind anspruchsvoll. Ja, ich habe nicht viel gehört. Ja, weil das nach dem Ziel, vor dem Ziel, die Orientierung, die Führung da, wo ist wann was, wie, das ist alles sehr, sehr, sehr professionell gelaufen. Aber das Gesamtflair war schon geil, weil Nizza einfach eine geile Stadt ist. Die haben Bock auf Sport, die haben Bock auf Triathlon. Ja, das ist schon fantastisch. Das ist das WM-würdig? Das ist auf jeden Fall WM-würdig. Zweite Ebene. Wenn du sagst, ich mache Triathlon, dann denken die Leute sofort synonym, du machst Ironman.
Klar.
Wenn du sagst Ironman, dann denken die Leute sofort Hawaii. Das ist die DNA, das ist der USP, das ist die Marke, die du mit Ironman, mit Triathlon verbindest. Das ist immer Hawaii. Ja? Das kannst du nicht wegwerfen. Also da machst du einen Riesenfehler, wenn die das wegwerfen. Ja, also weil natürlich die Diskussion noch da ist, ob die WM jetzt nicht über den Planeten wandern geht. Dann bist du bei
jedes Jahr woanders, meinst du?
Vielleicht auch im Zweijahresrhythmus, ne? Also dass man sagt, einmal Männer, einmal Frauen und dann geht man halt mal nach Asien, mal nach Afrika. Ja, also in Südafrika gibt es ja auch eine sehr große Ironman-Veranstaltung, die auch eine große Tradition hat. Ist ja vorstellbar. Aber ich glaube, dann zerstört die Marke sich selbst.
Ja.
Ja. Und das hat jetzt gar nichts mit Nizza zu tun, weil Nizza ist toll. Ja. Aber das hat halt mit dem Markenkern zu tun. Und da musst du dann gut überlegen, ob das wirklich der nächste Schritt ist. Ja. Ende des Jahres gibt es einen neuen CEO. Der jetzige hat sich alle Mühe gegeben, wieder ein bisschen näher an die Menschen ranzukommen. Ich hätte jetzt gedacht, okay, warum ist der da überhaupt noch? Ja, es gibt ja diesen klassischen Begriff der Lame Duck. Der kann natürlich nichts mehr entscheiden. Ja, und was, wenn es so lange ein Übergang ist, bis ein neuer kommt, das führt nur zu, in so einer Organisation, nur zu etwas ganz, ganz Unschönem, nämlich Ränke spielen. Ja, so, da werden jetzt unterschiedliche Interessensgruppen versuchen, ihre Leute in Position zu bringen. Mhm. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, und die sind halt als Organisation erstaunlich hinterm Mond.
Den Eindruck hatte man auch schon bei den Diskussionen, die wir Anfang des Jahres leider hier führen mussten, anlässlich des sehr unschönen Ereignisses in Hamburg, wo man sich auch gefragt hat, so Öffentlichkeitsarbeit, PR etc.
Ja, das ist eine, aber auch Markenpflege, Athletenpflege, Athletenpräsentation und so weiter und so weiter. Ja, weil da geht es ja darum, die Kernveranstaltung von Triathlon hat zugelassen, ja, dass es mindestens 2,5 bis 3 andere große Veranstalter weltweit gibt. Mhm. Weil sie selbst ihre eigene Klientel ja nicht ausreichend beachtet haben. Und du musst es ja über die Profi-Athletinnen und Athleten spielen. Ja, aber das sind deine Helden, das sind deine Aushängeschilder. Und guck mal, jetzt verlieren die so eine Persönlichkeit, eine weltberühmte Persönlichkeit wie Jan Frodeno. Den verlierst du jetzt erstmal auf der Sportseite. Ein klar. Logischer Schritt vielleicht, könnte sein,
vielleicht ihn bieten da sie Jan den CEO-Posten an.
Ja, ja, aber das, da sehe ich jetzt erstmal noch nicht, dass er das machen würde.
Nee, ich glaube, das ist die Frage, ob er sich das antun möchte.
Das ist der Punkt.
Geld kannst du wahrscheinlich gar nicht bezahlen, weil da hast du so viele Baustellen, an denen du arbeiten müsstest. Und wahrscheinlich, weil das Unternehmen jetzt ja nicht klein ist, ist es nicht so einfach, da den Laden jetzt kurzfristig irgendwie umzukrempeln.
Ja, ne, und das ist dann schon halt auch eine schwierige Phase für so ein Unternehmen, ja, weil klar, die anderen, die gesettelt sind, ja, also die Challenge-Serie, ja, ausgehend von Rot, ja, ist ein Franchise, ja, also unabhängige Veranstalter, aber die haben ja eine Menge richtig gemacht in den letzten Jahren. Natürlich auch die PTO, ja, Professional Organization of Triathletes, so. Die scharren jetzt halt alle mit den Hufen. Ja, und das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Ja. Also für die Marke Ironman, ja, für den Sport ist das vielleicht sogar eine Chance, gut, sich weiterzuentwickeln.
Absolut.
Ja, aber es zerflattert das Ganze halt ein bisschen.
Ja. Ne?
Und von daher würde ich sagen, geil, ja, Leute. Wenn ihr Bock habt auf ein langes Wochenende und laufen an der Promenade.
Nizza.
Das ist schon ziemlich geil. Ich habe 3 Stunden gebraucht, von zu Hause das Haus verlassen, bis mein Koffer im Hotel ablegen, mein Handgepäck im Hotel ablegen. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt dabei, Handgepäck natürlich. Hm. Ja. Und dann gehst du raus und hast du da die Promenade. Ey, den ganzen Vormittag wird da gerannt. Von kurz vor Sonnenaufgang. Ja, und dann mittags ist es zu warm, ja, aber den ganzen Vormittag und den ganzen Abend. Und das hatte jetzt nicht nur mit Ironman zu tun. Ein unglaublich hoher,
sportbegeistertes Publikum.
Ein sehr, sehr hoher Anteil von Frauen, die da gelaufen sind. Sehr hoch. Mhm. Ja. Das ist halt abends beleuchtet, die ganze Nacht durch und. Also es ist echt toll. Wirklich toll.
Fühlst dich dann wahrscheinlich dann auch sicher, auch wenn schon vielleicht dunkel ist und
ja,
sowas.
Das klar,
ist
da, es wird relativ viel kontrolliert dort. Gut, das war natürlich jetzt ein besonderes Wochenende. Nicht vergessen, in Nizza, da auf der Promenade, gab es halt auch den Anschlag mit den LKWs.
Vor ein paar Jahren erst war das.
Genau. Ja, ne, mit über 70 Toten. Und das wirkt da schon nach. Ja, es gibt halt diese Betonsperren überall und so. Und auch im normalen Wochenendbetrieb schwer bewaffnete Polizeikontrollen. Ja, also wirklich, die haben schon Respekt davor. Ironman war aber an diesem Wochenende ja eine Nebenveranstaltung in Frankreich, weil ja ein Weltereignis begonnen hat. Welches? Ich sehe fragende Augen.
Die französische Liga hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Nee, die haben das schon länger gemacht. Was haben wir denn noch?
Die zweitgrößte von der medialen und Zuschauerverbreitung, die zweitgrößte Veranstaltung nach der Fußball-WM.
French Open schon lange vorbei.
Ja, du, Olympia weiß, der ist erst nächstes Jahr, kann es nicht gewesen
genau,
sein.
Genau, das Paris, dachte ich mir so, Pre-Event Paris, so eine Generalprobe wird es wohl auch nicht sein.
Ja, weil im Prinzip
Tour ist schon lange vorbei.
Ja, im Prinzip haben wir sonst sind nur wir bei dieser Veranstaltung nicht involviert, weil wir den Sport nicht können.
Boule oder Pétanque, keine Ahnung.
Das ist Weltsport.
Ja, vielleicht ist das in anderen Ländern irgendwie groß
und relevant. Die WM geht 7 Wochen und hat am vergangenen Freitag begonnen.
Am vergangenen Freitag? Also das hat mich irgendwie dann aber auf jeden Fall nicht erreicht.
Vor 80.000 Zuschauern im ausverkauften Stade de France. Public Viewing in jeder Kneipe. Ach,
Rugby?
Ja, natürlich.
Na, Rugby, natürlich. Ja, frag mich doch gleich, Ralf. Rugby, ich bin doch ein Rugby-Fan. Ist doch logisch.
Gab es bei euch Rugby? Seid ihr nicht auch englische Besatzungszone gewesen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
Sindelfingen
könnte amerikanisch gewesen sein,
glaube ich. Oder französisch sogar, ich weiß gar nicht genau. Weil überall, wo englische Besatzungszone war, oder Franzosen, gab es natürlich auch Rugby. Tatsächlich hat der ASV Köln eine Rugby-Bundesliga-Mannschaft gehabt. Ja, deshalb hatte ich da immer so ein bisschen Kontakt, weil die, die Leute da teilweise dann auch im selben Kraftraum trainiert haben wie ich. Mhm. Und in Frankfurt gibt es direkt neben dem Hessischen Rundfunk Frankfurt 1880. Die sind immer noch sehr weit oben in Deutschland im Rugby. Aber ist natürlich bei uns ein kleiner Sport, aber weltweit eine monstergroße Veranstaltung. Ne? Wie gesagt, 7 Wochen lang jetzt. Ja, es ist, könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist wie Fußball-WM, aber alle. Ja, weil es ist ein bisschen, ja, es ist eine andere Szene. Es ist eine etwas andere Szene, einfach alle Menschen. Ja, weil das ist eine ganz andere Form der Fankultur. Auch die Kultur auf dem Platz ist anders. Ja, also du würdest nie auf die Idee kommen im Rugby, auf einen Schiedsrichter zuzurennen und den anzubrüllen, wirst gleich lebenslang gesperrt. Und zwar von deinem eigenen Verband. Ja, also die Entscheidungen werden, der Schiedsrichter werden übers Mikrofon verkündet und dann steht einer davor, so ein Hühne halt, der steht dann davor, seinem Schiedsrichter und hört sich das in Ruhe an und nickt dann mit dem Kopf und geht wieder. Ja, ich habe am Abend vor dem Spiel hat Frankreich Fußball in der EM-Quali gespielt. Und nach dem Spiel gab es eine 90-minütige Doku über die Vorbereitung der Rugby-Spieler auf diese Heim-WM. Sensationell. Mhm. Und da gab es halt ein Wochenende, wo die nur mit den Schiedsrichtern diskutiert haben, die WM pfeifen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, ne, wie man sich am besten verhält, damit es noch erlaubt ist und so. Super, super. Ja, also ganz großes Tennis. Kann ich euch nur empfehlen. Es wird auch in Deutschland übertragen. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber kann man auch frei gucken irgendwo. Ich glaube bei ProSieben Max, aber ich bin nicht ganz sicher.
Jedenfalls aber anderes großes.
Überragend.
Genau, anderes wirklich großes, fast auf gleichem Level stattfindende große Sportereignis dieses Wochenende war natürlich in Erkner. Das hast du schon angeteasert, denn da ist Timo Hildebrand gestartet. Und das wollten wir zumindest der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Timo Hildebrand, der ja bei uns vor einigen Wochen hier auch zu Gast war und über seine neu entdeckte Leidenschaft für den Triathlon unter anderem auch gesprochen hat, hat das geschafft. Ich habe irgendwas gelesen, ich habe es aber nicht mehr gegoogelt in der offiziellen Ergebnisliste. Er hatte was geschrieben, dass er das geschafft hat, ich glaube 6 Stunden noch was. Er schien extrem erschöpft, aber auch extrem glücklich. Ich habe kurz mit ihm geschrieben nach seinem Zielanlauf. Und er hat schon gemeint, es wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis er das alles so noch verarbeiten kann und so, weil das war schon auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Er hat übrigens, glaube ich, auch 7.500 Euro, glaube ich, an Spendengelder für diese Organisation, über die wir auch gesprochen haben, in Stuttgart, Stelp, gesammelt mit dieser Halbdistanz. Und ich glaube aber, dass er irgendwie in einer Insta-Story noch geschrieben hat, er glaubt, dass er disqualifiziert wurde, weil irgendwie wegen Fahren oder Hände mal nicht am Lenker gehabt haben oder irgendwas. Ist das ein Regelverstoß irgendwie? Also der ich weiß es nicht. Ich weiß zwar auch nicht, in welchem Kontext das entstanden ist dann bei ihm.
Also du musst ja hin und wieder die Hände wegnehmen, weil wie willst du sonst trinken?
Genau,
das denke ich mir auch. Oder Verpflegung.
Da kenne ich mich jetzt in der Triathlon-Szene zu wenig aus, was da ein potenzieller Disqualifikationsgrund ist. Er hatte auch einen Screenshot in der Story drin, wo eigentlich sein Platz und so alles drin stand, auch eine offizielle Finish-Zeit. Und hat aber noch einen Zusatz geschrieben, vielleicht wäre ich disqualifiziert, weil irgendwie er wurde scheinbar von irgendeinem Kampfrichter, Schiedsrichter irgendwie, glaube ich, darauf hingewiesen oder so, aber okay. Das ist ja am Ende vielleicht auch nebensächlich vielleicht, weil geschafft hat er es auf jeden Fall. Ich glaube, er.
Ja, aber man will ja das Ergebnis schon da irgendwo stehen haben, ne?
Am liebsten ja schon. Er war sehr glücklich. Er sagte auch, ich glaube, für ihn war der Schwimmstart, das hat er auch so ein bisschen erzählt, in einer seiner Stories, war etwas.
Rough.
Ein Abenteuer. Ja, genau. Rough. Das ist was anderes als im Freibad alleine seine Bahn
ziehen. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, oder?
Genau. Hattest du ihn eigentlich versucht vorzubereiten. Die ersten 10 Minuten im Wasser waren wohl, glaube ich, der Horror für ihn, aber dann hat er gesagt, hat er schon so einen guten Rhythmus gefunden. Rad kam er, glaube ich, auch gut zurecht und ja, laufen wusste er, dass das dann auf jeden Fall ein Kampf wird. Ist ja da auch nicht ganz unvorbelastet, was auch entsprechende Eingriffe an der Hüfte anbelangt, die ja die Fußballkarriere leider mit sich gebracht haben. Anyway, das war auf jeden Fall auch schön zu verfolgen, dass er das jetzt durchziehen konnte, mit ja auch nicht ganz so langer Vorbereitungszeit. Ist ja, glaube ich, auch im Frühjahr erst so ein bisschen die Idee entstanden. Und ja, in diesem Sinne auf jeden Fall liebe Grüße noch an dich, Timo. Insgesamt hast du ja schon gesagt, Ralf, haben wir eine vielleicht etwas fragmentierte Folge heute, aber wir so viele kleine Themen auf dem Zettel haben und wahrscheinlich vergessen haben wir
die Hälfte. Er ist tatsächlich disqualifiziert worden, ja.
Steht dann kein
Ergebnis mehr drin, deshalb.
Aber es steht nicht, was er, okay.
Nee. Also steht da nur die Kuh drin.
Ja.
Also das ist, ja, also ich war nicht dabei, aber ich finde es manchmal, kann man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, ja, weil erstens ist das teuer. Das kostet auch irgendwas um die 400 Euro, so ein Start dort. Und wenn man natürlich krasse Sachen macht, Windschatten fahren und so, das ist halt eine Frage der Ehre. Macht man nicht, wird disqualifiziert, alles okay. Hände vom Lenker nehmen.
Puh. Der wird jetzt nicht freihändig fahren. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, was muss man sich darunter vorstellen? Der wird jetzt wohl nicht freihändig die 100, die 90 Kilometer gefahren sein. Der wird freihändig
Slalom um irgendwas rumgefahren sein. I don't know. Nee, aber vielleicht fragen wir das nochmal bei ihm ab, ob er sich schuldig fühlt oder sieht oder nicht. Ja, das würde mich jedenfalls nochmal interessieren. Ja,
ja. Ja. Genau, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben DM 10 Kilometer warten war am Wochenende. Wir haben einen neuen 10 Kilometer Weltrekord auf der Straße bei den Frauen, auch vom vergangenen Wochenende. Der Berlin-Marathon steht bevor, da gibt es aber leider auch schon ein paar Absagen. Ich weiß gar nicht, hast du es gerade eben in der Folge gesagt oder hast du es off-record gesagt?
Nee, habe ich, glaube ich, in der Folge gesagt. Ne?
In der Folge sogar, Simon, dass Simon Boch leider von seinem Startplatz zurücktreten muss sozusagen für Berlin. Da gab es jetzt doch Schwierigkeiten in der Vorbereitung und ein späterer Zeitpunkt wird sozusagen jetzt angepeilt. Gibt es natürlich jetzt einige Optionen. Da gibt es klar aus deutscher Sicht, gäbe es da sicherlich Frankfurt, wo ja auch sein Teamkollege Philemon Abraham starten wird und die Olympianorm knacken möchte. Dem fehlen ja noch 12 Sekunden. Wir erinnern uns alle an sein sehr, sehr starkes Rennen im Februar, tatsächlich in Sevilla. Ich habe vorher gesagt, die spanischen Marathons, Leute, die sind echt irgendwo auch ein bisschen, glaube ich, die Zukunft für schnelle Zeiten. Da ist er ja überragende 2:08:22 gelaufen. Und ja, genau, vielleicht schließen sie sich zusammen und versuchen da gemeinsam in diese Richtung zu laufen. Berlin haben wir noch, was haben wir noch? Fangen wir einfach an, ich würde sagen, wir machen kurz zumindest, weil einen Weltrekord sollte man auf jeden Fall erwähnen. Wir gehen auf jeden Fall kurz noch darauf ein, dass es einen neuen Weltrekord gibt, der in, jetzt habe ich nichts Falsches erzählt, in Tschechien ist er gelaufen worden, meine ich, nämlich in Brasov. Und Agnes Ngetic ist dort 29:24 gelaufen, über 10 Kilometer auf der Straße. Das alleine ist ja schon ziemlich crazy, muss ich sagen. Ist echt verrückt, wohin sich die Frauenweltrekorde entwickeln. Aber ich habe vernommen, ich weiß gar nicht, ob sie in dem World Athletics-Artikel schon verarbeitet wurde, ich habe von ihrem Manager einen Beitrag gelesen auf LinkedIn von Davor, dass gerade geprüft wird oder versucht wird zu ratifizieren, dass sie in ihrem Rennen auch einen 5-Kilometer-Weltrekord aufgestellt hat. Das ist tatsächlich möglich, wenn bei 5 Kilometer A der Punkt offiziell auch vermessen ist und eine Matte dort liegt, also eine Zeitmessung gewährleistet ist. Dann kannst du innerhalb von einem 10-Kilometer-Rennen theoretisch auch einen 5-Kilometer-Weltrekord aufstellen. Grundvoraussetzung ist aber, dass du das Rennen natürlich beendest. Also was nicht geht, ist, dass du irgendwie dich bei einem 10-Kilometer-Lauf anmeldest, weißt, dass bei 5 Kilometern eine Zeit erfasst wird und dann bleibst du nach 6 Kilometern stehen. Dann würde sowas nicht gelten. Aber laut Davor ist sie wohl 14:25 über 5 Kilometer durch. Und da müsste ich jetzt aber selber nachschauen, ob das dann, wahrscheinlich würde es, sonst hätte das nicht gepostet, aber scheint das ja dann auch ein Frauen-Weltrekord über die 5 Kilometer zu sein.
Da wird natürlich dann immer gefragt, ist das exakt vermessen, die 5 Kilometer Marke, ne? Weil so eine Zwischenmarke
muss ja nicht. Oh, ich korrigiere.
Ja.
Kleiner Zusatz, es ist ein Women-Only 5 Kilometer Weltrekord.
Ja, ja. Ist ja auch ein großer Unterschied, logischerweise.
Genau, Women-Only 10 Kilometer Weltrekord dementsprechend.
Ja, ja. Ne? Also, weil wir ja nicht über die Women gesprochen haben in Nizza. Ja, Women Only ist ja in Hawaii. Ne?
Richtig.
Mitte Oktober. Da kommen dann nochmal die Diskussionen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ja, ich würde immer sagen, macht es doch wie New York oder London beim Marathon. Ja, gebt den Frauen entsprechend eine frühere Startzeit, sodass die auf jeden Fall als erste, also die erste Profifrauen auf jeden Fall als erste die Ziellinie überqueren und dann kurze Zeit später die Männer. Ja, das wäre meine Vorstellung von einem coolen WM-Rennen über die Ironman-Distanz. Aber gut, ja. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, die deutschen Frauen waren auch ziemlich stark. Die laufen alle drei in Berlin, oder? Dominika Meier,
Miriam Dattke
und
auf jeden Fall auch.
Debbie und Rabia Schöneborn laufen beide.
Beide Schöneborn-Twins. Wen habe ich vergessen? Christina Händel könnte es sein. Läuft die nicht auch Berlin? Ja, das ist gefährliches Halbwissen jetzt.
Ich glaube ja.
Ich glaube, aktualisierte Liste gerade nicht vorliegen, aber ich glaube,
was war das, wie soll ich sagen, bemerkenswerteste Ergebnis dieses 10-Kilometer-Laufs? Deutsche Meisterschaften?
Also ich fand Platz 3 bei den Männern ein bisschen überraschend. Also nicht überraschend, um Gottes Willen, ich will Markus Görger gar nicht zu nahe treten. Ich hatte ihn einfach jetzt den Sommer über nicht so auf der Rechnung. Er ist ja ein extrem guter Crossläufer, also wirklich extrem guter Crossläufer, hat man ja in der Vergangenheit schon häufiger beobachten können, auch auf internationalem Niveau, Cross-EM etc. Hat natürlich auch entsprechend starke Zeiten schon auf der Straße stehen. Ich glaube, eine 28, 40, 50 meine ich auch. Also insofern natürlich jetzt nicht überraschend, dass er da auf dem Podium laufen kann. Ich habe ihn aber jetzt irgendwie im Sommer, das weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwie Verletzungsgründe vorlagen, im Sommer nicht viel beobachten können. So die Klassiker-Wettkämpfe, die man so auf dem Schirm hat oder die deutschen Meisterschaften, zum Beispiel über 5000, war er jetzt nicht vertreten, wird sicherlich irgendwelche Gründe gehabt haben. Umso stärker natürlich, dass er sich jetzt hinter Richard Ringer, der gewonnen hat, und Aaron Bienenfeld da auf Platz 3 positioniert hat. In einem, wie man jetzt gelesen hat, ich war nicht vor Ort, du auch nicht, Ralf, aber man hat ja doch vielfach bei unterschiedlichsten Leuten lesen können, dass es wohl brutalst heiß gewesen sein muss in Bad Liebenzell. Was ist dein überraschendes Ergebnis? Wolltest du auch Markus Görger abheben oder hast du noch jemand anderen auf dem Schirm?
Ja, selbstverständlich. Ich gebe dir zwei Zahlen. 35 und 45.
35 Grad im Schatten und 45 Grad im Sonne, keine Ahnung.
Mit ihrem 45. DM-Titel.
Ah, Mocki!
Ist Sabrina Mockenhaupt.
Habe ich nur vermutet, aber ja. Bei so einer Zahl muss ja, es fast Sabrina sein.
Natürlich. Ja. Ist sie unter die Top 20 gelaufen.
Ja, das ist krass.
Deutsche Meisterin in der Ü40-Kategorie geworden und ist 35 Minuten gelaufen.
Und sie hat sich, glaube ich, sehr selbstkritisch auch noch nach dem Rennen geäußert. Der erste Kilometer war wohl sehr schnell und sie meinte, sie ist das ganze Jahr noch keinen einzigen Kilometer so schnell gelaufen wie diesen Kilometer zu Beginn des Rennens.
Ja, da siehst du, dass jemand Bock hat.
Da hat jemand Bock gehabt, ja. Ich glaube, sie wäre gerne unter der 35 wie mal. Das ist natürlich immer noch ist krass. Also ich meine, sie macht das jetzt ja noch so ein bisschen just for fun nebenher.
Aber hat zuletzt schon wieder ganz schön viel trainiert. Ich habe viel gesehen, ne? Mocki?
Auf jeden Fall strukturiert trainiert, aber natürlich nicht mehr in den Umfängen so von früher. Die hat natürlich auch inzwischen andere Prioritäten in Richtung, ja klar, Family und alles. Und umso beeindruckender, finde ich, ist es absolut. Natürlich, wenn man immer noch solche Zeiten aus dem Hut zaubert, gerade wenn es noch so Bedingungen hat, wie hier mit Heiß. Da kann man vielleicht gleich anschließen noch, dass wir, du hast vorher gesagt, so Cooling-Strategien oder was man da vielleicht macht. Ich muss sagen, wir hatten jetzt nicht so viele Hitzerennen, zumindest nicht beim Marathon. Gut, es gibt natürlich auch kürzere Strecken, jetzt wenn wir hier die 10 Kilometer nehmen. Ich habe aber bei Debbie und Rabea auf ihrem Instagram-Account gelesen, dass die da sehr offen umgegangen sind, wie sie sich jetzt für Bad Liebenzell vorbereitet haben, weil eben sehr heiß ist. Das heißt, sie haben zum einen ihr Warm-up verkürzt. Also sonst laufen sie wohl eher so 4 Kilometer, 4,5 Kilometer ein, haben jetzt 2,5 Kilometer nur also wirkliches Einlaufen gemacht und den Rest der Erwärmung und ein bisschen so Spannung hochfahren über tatsächlich Lauf-ABC und dynamische Mobility-Übungen. Also wo man gesagt hat, okay, wir wollen nicht zu viel laufen, damit die Körperkerntemperatur nicht zu hoch kommt, aber man kann ja auch über Lauf-ABC dann gucken, dass die Muskulatur entsprechend ready ist. Und sie haben, was haben sie noch gemacht? Sie hatten, glaube ich, irgendwas mit Crushed Ice. Boah, kriege ich nicht mehr zusammen. Was haben sie gemacht? Ich glaube, nasse T-Shirts, glaube ich, mit kaltem Wasser zum Einlaufen schon angezogen. Und Crushed Ice, was haben sie mit dem Crushed Ice gemacht? War das für vorher oder nachher? Ah, weiß ich nicht mehr genau. Schaut bei denen gerne auf dem Instagram-Account vorbei. Die sind da tatsächlich sehr offen mit ihrer Strategie umgegangen, die sicherlich auch ein bisschen improvisiert war, weil ich glaube, niemand damit gerechnet hatte,
dass es jetzt im September bei 10 Kilometer Straßenwettkämpfen solche Temperaturen hat. Aber im Prinzip geht es natürlich immer darum, die Körperkerntemperatur bis zum Start und dann während des Rennens, wenn es geht, auch. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die offiziellen Verpflegungspunkte da ausgesehen haben. Da wird es wahrscheinlich jetzt kaum Eis irgendwo gegeben haben oder Schwämme mit Eiswasser. Da geht es natürlich darum, zu versuchen, im Vorfeld das schon zu reduzieren. Und Thema richtige Kleidung hatten wir vorher, glaube ich, auch nur ganz kurz angerissen. Ist jetzt eher aus dem, wir nennen da gar keine Namen, Bereich Beobachtungen von Fitnessleuten, ja, die jetzt zum Laufen gekommen sind und nicht so richtig sicher waren, wie man sich vielleicht für so ein Rennen, wenn man das erste Mal sich für so einen Lauf anmeldet. Es war ein Lauf im Sommer, im Juli, sagen wir mal, in Berlin. Das lassen wir mal stehen, gibt es ja einen sehr großen 10-Kilometer-Lauf. Und da habe ich das eben aus beobachten dürfen und durfte aber auch dann noch kurz einen Verbesserungsvorschlag einbringen, so würde ich das mal sagen. Da kam jemand mit einer Long-Tide, T-Shirt, Kapuzenpulli. Ich glaube, der Kapuzenpulli war zwar aus so einer Art Funktionsstoff, aber nichtsdestotrotz Kapuzenpulli Ende Juli. Und da war die Startnummer dran befestigt. Und dann habe ich einfach mir erlaubt, die Frage zu stellen, was diejenige da jetzt gerade vorhat sozusagen. Und ja, sie wollte so laufen. Und jetzt muss man sagen, okay, der Lauf im Juli war kühler, deutlich kühler, weil es vorher gewittert hatte, als sonst viele Editionen von diesem Lauf. Aber es war immer noch irgendwie zwischen 20 und 25 Grad. Und ich konnte auf jeden Fall diejenige noch dazu bewegen, zumindest den Pulli auszuziehen. Dann war es noch eine lange Hose und ein T-Shirt. Und ich glaube, selbst das, so wie ich den Zielanlauf dann gesehen habe, war auf jeden Fall viel zu heiß. Also ich weiß, die meisten, die hier zuhören, sind jetzt keine klassischen Einsteiger, glaube ich. Also haben wir bestimmt auch, aber ich glaube, ganz viele sind natürlich schon erfahrene Läuferinnen und Läufer und wahrscheinlich auch viele schon Wettkämpfe gemacht. Aber es ist eine alte Binsenweisheit und trotzdem ist die irgendwo, finde ich, hat die Hand und Fuß. Wir denken jetzt ein bisschen weiter. Natürlich, wenn so ein Szenario ist wie ein Bad Diebenzelt, dann gilt eh so wenig wie möglich anziehen. Also bei den Männern wahrscheinlich die Kombination Split-Short und ein Trikot. Ja, mehr weniger geht bei Männern jetzt kaum, was so ein regelkonformes Wettkampf-Outfit anbelangt bei irgendwie Meisterschaften oder so. Wenn wir jetzt Richtung Herbstmarathons gehen, ist ja manchmal die Wahl der richtigen Bekleidung auch vielleicht schwierig, weil es dann schon Herbst ist, kühl ist, man ist einfach in einem anderen Modus drin. Ja. Trotzdem, wenn ihr an der Startlinie steht und ihr fröstelt so ein bisschen, dann ist es eigentlich genau richtig. Also wenn ihr an der Startlinie steht und denkt, oh ja, ist ja total angenehm, dass ich jetzt gerade hier so entspannt stehen kann, das sind noch 10 Minuten bis zum Start, dann ist es zu warm, weil ihr macht ja was, ihr bewegt euch ja, egal ob das jetzt ein Marathon, Halbmarathon, Zehner ist, ihr powert euch ja aus. Also wirklich, wenn man so ein bisschen fröstelt, Gänsehaut hat am Start, dann ist eigentlich ziemlich gut. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich sagt, oh, ich bin trotzdem unsicher, Zwiebellook ist falsch, würde ich jetzt sagen, weil du hast ja irgendwo eine Startnummer anzubringen. Die muss ja sichtbar sein. Du kannst dich während des Rennens schlecht ausziehen. Das geht ja nicht. Gut, vielleicht, ich bin jetzt noch oldschool, ich nutze Startnummern mit Sicherheitsnadeln, so wie man das vor 20 Jahren schon gemacht hat. Gibt heute andere Möglichkeiten. Ich glaube, so Magnetik gibt es. Es gibt diese Bänder, die im Triathlon verwendet werden. Die kann man vielleicht leichter während des Laufens nochmal irgendwie ablegen, ja, und dann eine Jacke ausziehen. Ja, aber
einfache Clips.
Genau, das geht vielleicht schon. Aber am besten ist einfach immer noch, obenrum, was auch immer, ärmellos oder T-Shirt, dann zieht von mir aus Armlänge an. Ja, und vielleicht, wenn es wirklich so kalt ist, vermeintlich noch Handschuhe. Das sind alles Sachen, die man halt während des Laufens relativ easy ausziehen kann, ohne dass man da jetzt groß aus dem Laufrhythmus rauskommt. Mit einem Zug kannst du das ja abstreifen. Und unten Beine, ganz ehrlich, Beine immer kurz eigentlich. Also es gibt wirklich, ich weiß gar nicht, weil ich jetzt mal im Wettkampf gerannt bin mit einer langen Hose. Weil ich finde, die Beine, die arbeiten ja während des Laufens, die leisten ja viel, die sind gut durchblutet. Wenn du an den Beinen frierst bei einem Wettkampf, dann hast du, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Dann weiß ich nicht, ob man im Bereich seiner Möglichkeiten gerade unterwegs ist, was das Tempo anbelangt. Oben verstehe ich total, wenn es gerade ein bisschen windig ist, kalt, hatten wir letztes Jahr, glaube ich, in Berlin auch beim Halbmarathon, da war es überraschenderweise sehr frisch an diesem Wochenende. Wirklich Temperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt und eisiger Wind, wirklich, das weiß ich noch. Da kamen auch direkt noch ein paar Schneeflocken am Start. Da hatten viele wirklich oben vielleicht auch zwei Schichten an. Irgend so ein Compress-Oberteil, dann drüber das Trikot und dann die Armlänge oder so. Da, klar, kannst du jetzt nicht viel machen, wenn es sich da hinfriert. Da muss man natürlich dann schon entsprechend angezogen sein. Aber ansonsten Mütze, Handschuhe, Armlänge. Das sind so die Go-To-Gadgets, die ich allen empfehlen würde, die man halt auch dann, wenn es doch wärmer wird, wenn die Sonne rauskommt, easy während des Laufes abstreifen kann.
Ich habe ja schon mal vor sehr, sehr langer Zeit einen schlimmen Fehler gemacht mit einer langen Trainingshose, ja, also das ist keine Jogginghose, sondern war so eher so Richtung Bundeswehr-Style. Ja, ich war ja nicht bei der Bundeswehr, aber so ein Style halt, ne? Und bin damit den 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Das war ein sehr, 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 sehr großer Fehler.
Was halt unfassbar heiß war. Unterwegs nichts mehr machen mit der langen Hose, dann kannst du nicht mehr ausziehen.
Aber ich hatte halt eine Unterhose drunter. Ne? Ja, also, genau. Das wird wahrscheinlich auch ein DQ hinterher gegeben. Wie gesagt, ich laufe am Sonntag 10. Ich kann aber leider das Warm-Up-Programm nicht verkürzen.
Wo ist der 10er?
Weil das wäre eine Disqualifikation, wenn ich vorher etwas verkürze. Das geht nicht.
Das heißt, du machst den Triathlon?
Und ich fürchte, mir wird auch schon ein bisschen warm sein, wenn ich anfange zu laufen. Und es ist eine Vorhersage für 29 Grad. Das ist jetzt auch nicht so richtig kühl.
Wo ist das denn?
Und ich glaube, ich muss mir noch was einfallen lassen. Also ich finde zum Beispiel Armlinge gar nicht so schlecht, weil man da an der Verpflegung kaltes Wasser draufschütten kann. Und das hält ein bisschen länger, das kalte Wasser. Absolut. Und da ja am Unterarm die Blutgefäße relativ nah an der Haut liegen, kühlt man damit ganz gut. Ich habe mir jetzt auch so einen Kühlschal in Budapest besorgt, weil man den halt dann immer kurz kalt machen und dann wieder um den Hals legen. Also als wir gesessen haben unter der Tribüne und versucht haben zu kommentieren. Aber das hatte zum Beispiel auch Christopher Linke über die
Gehdistanzen. Ja, hatte ich bei den Skiern häufiger gesehen. Genau.
Und das schien mir nicht doof zu sein, ja, weil ich habe ich hab sowieso schon nicht so gerne beim Laufen irgendwas auf dem Kopf, schon gar nicht eine geschlossene Kappe mit noch irgendwas drin oder sowas. Aber klar, wenn die Sonne sticht, weil Sonneneinstrahlung auf die Haut ist natürlich auch ein großes Thema, ja, weil das halt die Haut extrem warm macht. Und wir hatten das ja neulich nochmal gesagt, kalte oder heiße Oberfläche, je nachdem, ob die Trikotfarbe hell oder dunkel ist. Ja, und da war ein Unterschied von über 20 Grad an der Oberfläche, ob man ein dunkles, also dunkelblaues, schwarzes T-Shirt, wie auch immer, oder ein Race-Dress anhat oder ob man einen hellen anhat. Und da werde ich, glaube ich, auch nochmal nachgucken am Wochenende. Vielleicht ziehe ich sogar nach dem Radfahren um. Ne? Also, dass ich den Renndress ausziehe und dann wirklich Laufklamotten anziehe. Das habe ich schon mal gemacht.
Ich bin jetzt noch nie in einem Einteiler gelaufen, aber luftiger auch so, ne?
Ja, die Einteiler sind ja immer so ein bisschen eng am, also so in Richtung Kompression am Körper, was für die Oberschenkel nicht so schlecht ist. Aber sie sind halt auch, ich finde die halt häufig auch am Brustkorb beengend.
Ja.
Und das habe ich nicht gerne. Deshalb mache ich die sowieso auf. Ja, darf man, wenn man auf die Zielgerade läuft, nicht haben, Disqualifikation. Da muss man das dann wieder zumachen, das ist ja nicht so dramatisch, aber ich bin auch zwischendurch immer wieder darauf hingewiesen worden, ja, darf halt nicht unter Bauchnabel.
Ne? Ja, okay, krass.
So, und dann,
das wusste ich auch nicht, war mir nicht bekannt.
Ja, und das ist ja dann relativ nah am Zwerchfell oder an den unteren Rippenbögen, genau. Ja, und ich habe das immer gerne, wenn ich da frei atmen kann. Ne? Also ja, deshalb überlege ich noch, ob ich entweder ganz ausziehe oder Oberteil runter und dann ein Laufshirt anziehe. Ne?
Aber wir haben immer noch nicht erfahren, wo das denn ist. Also du möchtest vielleicht aber auch nicht getrackt werden.
Wo es wärmer ist.
Ich wollte gerade sagen, es scheint mir auf jeden Fall ja irgendwie nicht in Deutschland zu sein.
Ja, in Deutschland soll es am Wochenende auch warm werden.
29 Grad?
Auf jeden Fall soll es in Deutschland auch warm werden.
Okay. Interessant.
Ne? Und was muss man vorher machen?
Gut refuelen. Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Einmal mehr von mir.
Also auf jeden Fall. Ich hatte natürlich am Wochenende logischerweise auch ein bisschen Probleme, mich vernünftig zu ernähren, weil das natürlich dann sehr zerrissene Tage sind mit sehr, sehr langen Aufenthalten unterwegs, draußen, wie auch immer. Habe es aber versucht, wirklich gut hinzukriegen. Erstens vernünftig zu essen und dann natürlich hatte ich meine Travel Packs dabei, die ihr auch, das wisst ihr, die ihr schon länger zuhört und für alle anderen in unserem speziellen Angebot unseres Partners AG1 mitbekommen könnt. Und vor allen Dingen hatte ich am Wochenende ja noch 1,5 Aufzeichnungen von meinem anderen Podcast, vom Teufelslappen. Und da ist AG1 auch jetzt mit dabei.
Stark.
Und ja, das freut mich auch sehr. Und da hatten wir übrigens auch eine ganz spannende Folge mit Julie von Grüningen. Die ist Legiant gefahren. 1000 Kilometer mit 26.000 Höhenmetern. Selbst versorgt, ja, so schnell wie möglich. Ob du schläfst oder nicht schläfst, ist dir selbst überlassen. Sämtliche fantastischen Höhenzüge in den französischen Hochalpen. Also eine besondere Frau. Die lacht eigentlich immer, aber in ihren Instagram-Stories sah man, dass sie zwischendurch gar nicht mehr gelacht hat, sondern geweint hat, ja, am letzten Anstieg. Ich konnte es sehr gut nachempfinden, weil ich diesen Anstieg bei meinem Urlaub auch am letzten Tag gemacht habe. Und ich war auch sehr glücklich, als ich oben war. Aber ich hatte keine 1000 Kilometer vorher gemacht. Ja, wir sind bei AG1, ne?
Richtig. Es ist die Zeit, wo die Herbstmarathons vor der Türe stehen und vielleicht auch viele von euch große Highlights geplant haben. Umso wichtiger ist natürlich gerade jetzt, gesund zu sein. Ein Großteil des Trainingsblocks ist vielleicht schon hinter euch, wenn ihr beispielsweise Berlin anpeilt. Vielleicht seid ihr auch noch gerade mitten in eurer Vorbereitung. Auf jeden Fall ist es da natürlich wichtig, euer Immunsystem optimal zu unterstützen. Ja, wir gehen davon aus, ihr ernährt euch eh alle schon gesund und ausgewogen und Obst und Gemüse ist natürlich daily auf euren Tellern. Aber ihr habt ja vielleicht trotzdem ein hohes Maß an Beanspruchung durch euer Training, durch euren Job, vielleicht auch Stress, Family-Leben ist auch anstrengend. Dementsprechend können wir euch natürlich unseren Partner AG1 ans Herz legen und verweisen auch darauf, dass natürlich über eine ganz lange Zeit hauptsächlich die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine und bestimmte Mikronährstoffe eben als essentielle Nährstoffe betrachtet wurden. Aber neueste Forschungsergebnisse zeichnen jedoch auch ein anderes und komplexeres Bild. Und zwar, dass eben gesunde Ernährung mehr ist als nur die Summe von Mikro- und Makronährstoffen und dass es eben für eine gute Gesundheit und bestmögliche Prävention auch Pflanzenstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe und vieles mehr benötigt. Und all das findet ihr eben in AG1. Ganz einfach einen Messlöffel am Tag in 250 Milliliter kaltem Wasser auflösen, das Ganze 10, 15 Sekunden schütteln und dann könnt ihr das schon konsumieren. Das Ganze enthält eben 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die optimal aufeinander abgestimmt sind und eine optimierte Bioverfügbarkeit haben. Also ja, unser Joker auf jeden Fall, was Immunsystem, Konzentration und Belastbarkeit etc. anbelangt. Wenn ihr auf www.drinkag1.com/bestzeit klickt, den Link findet ihr aber auch bei uns in den Shownotes, dann bekommt ihr zu eurem Monatsangebot oder eurer Monatspackung, so ist es besser ausgedrückt, 5 kostenlose Travel Packs noch. Ja, gerade bei mir auch mit hier im Urlaub, bei Ralf in Nizza dabei gewesen. Ihr bekommt noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Ist eben auch wichtig für eine gute Knochengesundheit. Jetzt langsam beginnt ja auch wieder ein bisschen die dunklere Jahreszeit, wo wir nicht mehr ganz so viel in der Sonne sein können, leider. Dementsprechend natürlich auch das eine sehr sinnvolle Ergänzung. Also schaut da mal vorbei, www.drinkag1.com/bestzeit.
Ja, und dann gehen wir ja auch so langsam schon wieder auf Reisen. Ne? Also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ja? Für mich ist noch irgendwie voll Sommerleichtathletik. Ja? Nächste Woche ist schon Herbstmarathon. Nächste Woche ist Berlin-Marathonwoche. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich komplett crazy. Ne?
Da freue ich mich auch schon drauf. Wir können jetzt ja schon mal ein bisschen anteasern, Ralf,
ja,
dass wir für euch was sehr Besonderes uns überlegt haben, weil wir natürlich auch, wir sind beide extrem hyped für den Berlin-Marathon. Es sind so ein bisschen deutsche Trials. Amanal Petros hat im Interview bei Leichtathletik.de auch schon angekündigt, dass er in Berlin seinen eigenen deutschen Rekord brechen möchte. Wir haben Eliud Kipchoge da. Es ist einfach wieder ein Marathonfest, sage ich jetzt mal einmal mehr. Dementsprechend, ja, wir sind schon extrem hyped auf Berlin. Du bist vor Ort, ich werde vor Ort sein. Wir haben für euch ein Special vorbereitet. Ich bin nicht sicher, Ralf, was wollen wir erzählen? Wollen wir nur sagen, dass wir nächste Woche vielleicht schon früher zu hören sein werden?
Ja, wir machen eine kleine Episodenshow mit euch. Ja,
ja.
Wir kommen nicht nur einmal in der nächsten Woche zu euch über alle Plattformen, die ihr kennt, die ihr lieb habt, sondern gleich viermal. Beginnend mit Mittwoch, also müsst ihr den Wecker ein bisschen früher stellen. Es wird aber nicht Mittwoch morgens früh sein, sondern Mittwoch im Laufe des frühen Nachmittags. Aber das annoncieren wir natürlich über unsere Kanäle. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bekommt ihr jeden Tag von uns eine Episode. Lasst euch überraschen. Das wird, glaube ich, ganz
also schön. Vier Episoden mit vier, finde ich, wenn wir die alle noch so hinkriegen, von zwei haben wir schon die Zusage von zwei weiteren Wunschkonstellationen, die natürlich alle mit dem Berlin-Marathon zu tun haben, sind wir gerade noch dran, da eine finale Confirmation sozusagen zu bekommen. Wir werden auch einen sehr coolen neuen Partner nächste Woche euch hier auch vorstellen können, wo wir denken, dass das sehr gut bei euch ankommen wird, weil das eben auch für die Lauffraktion hier spannend sein kann, was da eben auch für euch mit drin sein wird. Und genau, wir sind gespannt, ob wir das alles so hinkriegen. Wir haben natürlich sehr volle Tage in Berlin. Es wird eine echte Challenge, quasi täglich eine neue Folge aufzunehmen, die zu produzieren und noch im gleichen Tag rauszubringen. Deswegen seht es uns nach, dass wir euch da nicht vorab jetzt so eine ganz konkrete Uhrzeit nennen können, wann die Folge jeweils erscheinen wird. Wir versuchen es eben am selben Tag noch direkt hochzuladen. Ralf hat schon gesagt, idealerweise Nachmittag oder früher Abend. Und wollen so ein bisschen natürlich auch unsere Vorfreude auf das anstehende Marathon Ereignis BMW Berlin Marathon mit euch teilen, mit tollen Gästen garniert. Und haben wir so noch nie gemacht. War aber was du dir eigentlich überlegt hattest, Ralf. Und eine sehr coole Idee, die Felix und ich eben auch stark fanden. Und sind gespannt, wie das alles nächste Woche wird. Auf jeden Fall, im besten Fall hört ihr uns nächste Woche eben viermal und startet dann gut informiert und gut entertained in den großen Marathonsonntag.
Wenn ihr noch spezielle Fragen habt, rein in die Mails oder auf die jeweiligen Postings bei Insta.
Genau.
Ansonsten werden wir wahrscheinlich auch mindestens die drei Folgen, die wir dann in Berlin produzieren, auch als Video euch zur Verfügung stellen. Ja, auch das haben wir geplant. Gucken wir mal, ob wir das alles hinkriegen. Müsste aber eigentlich passen. Und dann gibt es den Sonntag und dann bin ich ja gespannt, was der Elliot macht. Ne? Weil wir haben ja jetzt nochmal, haben uns, glaube ich, vorletzte Woche schon mal Off-Records darüber unterhalten. Es gibt eine sehr spannende Untersuchung zu der Gestaltung der Tempomacher-Konstellation vor einem Läufer, der dann eine entsprechende Zeit erzielen will. Bisher war man davon ausgegangen, dass eine V-Form, ja, also ein spitzes V vor, zum Beispiel jetzt Elliot bei seinen paar Force-Ritten, sei es unter den Laborbedingungen in Monza oder in Wien, aber eben auch bei den großen City-Marathons, dass das die ideale Form wäre. Ja, ihr erinnert euch, bei diesen Laborgeschichten waren dann halt auch noch wechselnde Tempomacher, also immer mal unterschiedliche, damit die immer frisch waren wieder. Tatsächlich ist es aber anders. Eine vom Luftwiderstand und vom Effekt her bessere Konstellation wäre eine T, und zwar eine stumpfe T-Formation, sodass praktisch der Querstrich des Ts in Form von zwei oder drei Läufern vor Elliot dann direkt wäre und davor dann eine Reihe von ein, zwei oder drei, also eher von drei, ne, damit es ja auch ein T wird, Läufern davor. Also ganz spannend, was da in einer Untersuchung rausgefunden wurde. Und ich bin echt gespannt, weil das wird ja logischerweise zu Diskussionen führen. Und in welcher Formation gelaufen wird vor einem Läufer, ist ja jetzt im Regelwerk nicht festgelegt. Das ist also offen. Hast du die Diskussion schon mal gehabt, dass darüber wirklich diskutiert wird? Läuft man direkt vor jemandem oder versetzt oder zwei versetzt rechts, links oder in einem V davor? Habt ihr so konkret gesprochen bei Tempo Meetings?
Tatsächlich nicht. Also es war dann so, dass wir für Marathons in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn du natürlich als Deutscher, sagen wir mal, du würdest in Rotterdam laufen, dann sind wir natürlich ein bisschen darauf angewiesen. Klar, man ist gut connected in der Szene, dass man vielleicht dann holländische Kollegen im Vorfeld mal kontaktiert, was die so vorhaben und wenn das passt mit den eigenen Ambitionen, dass man sich dann in deren Gruppe eben auch engagiert, genauso wie natürlich auch bei uns in Deutschland, bei Berlin, Frankfurt etc., Hamburg, das genauso praktiziert wird. Aber idealerweise wird normalerweise für die Local Heroes zwei bis maximal drei Tempomacher organisiert von Seiten der Veranstalter. Und da ist es natürlich so, du bist froh, wenn du zwei hast. Und da war es selten so, dass da versucht wurde, irgendwie jetzt eine entsprechende Formation zu arrangieren. Ich glaube, in Hamburg haben wir es mal geschafft, dass ein britischer Läufer so ein bisschen die Tempoarbeit bis Halbmarathon übernommen hat für die beiden kenianischen Kollegen, um die schon mal entsprechend auf Kurs zu bringen. Okay. Und die haben sich quasi auf der ersten Hälfte zurückgehalten und haben dann ab da übernommen bis Kilometer 30 oder so. Aber das war jetzt nicht so ausgeklügelt, ob man da in einer V-Formation oder in einer T-Formation läuft. Und ich weiß noch, du hast uns ja diese, ich glaube, es war ein Artikel geschickt, bezüglich der auch errechneten, wie soll ich sagen, Zeitboni, die das mit sich bringt. Ne?
das war nicht unerheblich. Da reden wir dann schon von ganz leicht von mehreren Minuten, was dieser Vorteil, also der Vorteil, den auch, wie gesagt, den Elliot in Wien am Ende hatte, wo er unter 2 Stunden geblieben ist, das waren im Bereich von 3 bis 4 Minuten, glaube ich, oder sowas, ne, was man ihm da gut geschrieben hat durch die V-Formation oder diese Diamantenformation war es, glaube ich, da, aber angeblich soll eine T-Formation eben noch effektiver sein, haben eben Wissenschaftler untersucht. Also das ist schon ein spannender Aspekt. Natürlich Reglement derzeit von World Athletics für Profimarathons, die sind natürlich sehr anders wie das, was damals sowohl in Monza als auch in Wien gemacht wurde. Zum einen, klar, Pacemaker bei uns müssen von Anfang an an der Startlinie stehen. Das macht schon mal für Elliot recht schwer, eine größere Auswahl an Tempomachern zu finden, weil Leute, die in der Lage sind, sagen wir mal 59 oder 60 Minuten im Halbmarathon durchzugehen, die sind natürlich dann so gut und haben so ein Kaliber, dass die natürlich selbstständig versuchen möchten, in diese Dimension vorzustoßen. Klar, das sind ja dann eher Konkurrenten von Elliot. Klar, er hat eine große Trainingsgruppe, da wird es sicherlich auch Leute geben, die eher Wasserträgerrollen übernehmen müssen, vielleicht auch. Und die stehen ihm dann zur Verfügung. Das ist aber der eine Aspekt. Wie gesagt, Tempomacher sind eben nicht alle 5 Kilometer austauschbar, wie es damals praktiziert wurde, sondern du musst halt erstmal überhaupt ein paar haben, die so fit sind, dass die von Anfang an das machen können. Dann kommt noch dazu, der Verpflegungsaspekt war dort natürlich sehr viel leichter. Es wurde ihm vom Fahrrad runtergereicht. Er musste das nicht zum Tisch anlaufen, wobei auch da hat ja der Berlin-Marathon federführend. Ich kannte es nicht, dass es woanders gemacht wurde. Es war vor 2, 3 Jahren das erste Mal, dass die sogar den Aufwand betrieben haben für Elliot, damit der Weltrekord nochmal fällt, nicht alle 5 Kilometer eine Verpflegung anzubieten, sondern alle 2,5 Kilometer. Natürlich muss er trotzdem zum Tisch laufen, beziehungsweise zu Bottle Klaus, der ihm die Flasche dann reicht, der auf dem Fahrrad bei ihm da mitfährt und aus dem Arm zumindest ihm das geben darf. Das wurde für Elliot gemacht, muss natürlich dann allen anderen, die dort starten, auch angeboten werden, klar. Das war ein Aspekt. Und was war der dritte Aspekt, den ich noch auf dem Schirm hatte? Wir hatten das mit dem Tempo machen, wir hatten das mit der Verpflegung. Ach ja, genau. Der andere ganz wesentliche Aspekt ist natürlich, dass auch die Anzahl der Tempomacher begrenzt ist, zumindest gegenwärtig noch von World Athletics. Du darfst pro Gruppe eigentlich nur 3 offizielle Hasen einsetzen als Veranstalter für eine Gruppe, die du führen lassen möchtest, für eine bestimmte Marschroute. Jetzt kann man natürlich sagen, und das kann man wahrscheinlich mit einem aufmerksamen Auge auch beobachten bei den ein oder anderen großen Marathons, dass da überraschenderweise auch Leute, die kein offizielles Pacemaker-Shirt tragen, vorne rumturnen, wo man sich denkt, das ist jetzt aber eigentlich nicht so ökonomisch, wenn er selber das Rennen beenden wollen würde, bestmöglich, die dann zufällig vielleicht auch ein Trikot tragen, was Elliots Trikot sehr nahe steht, wo man dann vielleicht so implizieren könnte, dass da doch Absprachen getroffen wurden, dass 3 offizielle plus Summe X da irgendwo vorhanden sind.
Die haben ja
das
eigene Ambitionen, die sind zufällig in seiner Trainingsgruppe.
Die sind zufällig in seiner Trainingsgruppe und laufen zufällig lieber vor ihm statt hinter ihm, um warum auch immer im Wind zu laufen. Also natürlich, das ist so, ein bisschen wird da schon natürlich versucht, die Grenzen der Legalität auszuloten, zumindest laut Regelwerk, um eben da auch in regulären Marathons Weltrekorde weiter zu ermöglichen. Aber wenn wir jetzt mal davon zurückblicken oder darauf zurückblicken, dass es eigentlich nur 3 offizielle Pacemaker geben darf, dann ist natürlich schwierig, eine T-Formation so richtig zu bilden.
Ja, aber wenn du jetzt rangehst und sagst, okay, wir sprechen uns eben auch mit den Top-Läufern ab.
Genau. Ja, genau,
das würde gehen. Und machst das jetzt mal 30 Kilometer lang, dann bist du schon ein Stückchen weiter. Ja, wir reden übrigens eine Ersparnis, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, hochgerechnet jetzt von weiteren 49 Sekunden. Das ist ja richtig viel. Ja, das ist ja richtig viel. So, und jetzt sagen wir mal, sie kriegen es nicht perfekt hin und es sind nur 25 Sekunden. Das ist ja immer noch sehr, sehr viel. Ja. Also von daher, da bin ich gespannt, wie die Diskussion nächste Woche sein wird. Ja, aber
und der Druck, weltrekordtechnisch, muss man auch sagen, wird ja hoch.
Ja.
Wir haben Kelvin Kiptum, letztes Jahr Valencia, dieses Frühjahr London, beide Male nur ganz, ganz, ganz knapp über Elliots Weltrekord geblieben. Jetzt rennt Elliot wieder Berlin, weil das natürlich sein Wohnzimmer ist, in Anführungszeichen, wo er das eben schon mehrfach geschafft hat, unter regulären Bedingungen Weltrekord zu laufen. Kelvin Kiptum läuft aber in Chicago und was ich da so in der Szene gehört habe, wird natürlich, könnt ihr euch denken, auf was der anläuft, der läuft jetzt nicht auf 204 an, sondern der wird auch dort versuchen, logischerweise Elliots Weltrekord zu brechen, sollte es Elliot eben nicht schaffen in Berlin und Kelvin Kiptum läuft in Chicago Weltrekord, wäre das natürlich für den, wie er in der Szene doch gerne bezeichnet wird, für The Goat, glaube ich, schon ein herber Schlag, sage ich jetzt mal, weil der eigentliche Plan, ich weiß, wir haben es hier, glaube ich, im Podcast schon öfters gesagt, den er selber ja so verkündet hat, das ist jetzt ja nicht an ihn herangetragen worden, sein Masterplan war ja eigentlich, nochmal Olympische Spiele gewinnen. Dann hätte er dreimal in Folge den Olympischen Marathon gewonnen. Alle 6 Major-Marathons gewinnen. Da fehlen ihm noch 2. Da fehlen ihm nämlich genau 2, die halt eben nicht so stattfinden wie die vielen anderen Rennen, die er sonst gewohnt ist zu laufen, die auf ihn zugeschnitten sind. Da fehlt ihm nämlich noch Boston und New York. Dort gibt es keine Pacemaker. Dort sind die Strecken relativ anspruchsvoll. Dort hat er eben jetzt gerade auch in Boston im Frühjahr, wir haben es vorher schon gesagt, sich ein bisschen eine blutige Nase geholt. Deswegen, ja, spannend, wie sein weiterer Plan aussieht nach Berlin und auch in Hinblick auf Paris.
Und der muss sich ja auch qualifizieren. Ne, der ist ja nicht gesetzt, genau, etwa für die kenianische Mannschaft. Das heißt, ich gehe mal davon aus, selbst wenn du eine 2:03 läufst, bist du noch lange nicht sicher unter den besten 3 für Kenia. Ja, das heißt, er kann jetzt auch nicht, sagen wir mal, er merkt unterwegs in Berlin, es läuft vielleicht nicht so, einen Prozentmarathon laufen und dann in 2:03, 2:04 gewinnen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht reichen.
Richtig.
Dann müsste
ich weiß noch nicht, Moment. Aber wie ist es als amtierender Olympiasieger?
Nur Weltmeister.
Ah, nur Weltmeister.
Der Weltmeister bekommt eine Wildcard. Und bei Olympischen Spielen hast du nur dein Kontingent als Land. Ja, also 3. Und du als Land kannst das selber bestimmen, wer da startet.
Genau.
Ja, also da ist nicht. Aber die Frühjahrsmarathons zählen nicht mehr zur Qualifikation.
Stimmt.
Ende Januar fällt der Hammer. Also das heißt, er hat im Prinzip nur Berlin und müsste dann nochmal Valencia oder Sevilla. Das ist sicher nicht
sein Plan. Sevilla ist auch schon zu spät.
Ja, sicher nicht sein Plan.
Das ist auch schon zu spät. Genau, dann gibt es eigentlich nur noch Houston, glaube ich. In Dubai im Januar, glaube ich.
Houston ist mittags um 12. Das ist ja die Dingsquali, die Quali für die Amerikaner.
Ja.
Die machen die gleichen Diskussionen wie alle auch, ne, auf dem Planeten.
Richtig.
Also das wird spannend.
Viel Druck eigentlich jetzt auch auf Elliot, muss man umso sagen. Schöner, Weltrekord hin oder her, auch im Hinblick auf Paris.
Umso schöner, dass da jemand am Mikrofon sitzt, der das wenigstens einordnen kann.
Ja dazu, nein, das sehen wir nächste Woche. Also für, das können wir schon vorab schon mal sagen, genau, für den Berlin-Marathon werde ich auch mitkommentieren dürfen. Ja, das freue ich mich schon drauf am Sonntag. Wir werden aber tatsächlich eine relativ große Runde sein diesmal. Wir werden das nicht nur zu zweit machen, sondern da hat Eurosport keine Kosten und Mühen gescheut, noch mehr Experten dazu versammeln. Ich bin mal gespannt. Ich habe in so einer Konstellation noch nie kommentiert. Ich kenne das eigentlich entweder mit dir, Ralf, dass man da zu zweit ist, oder wie das letzte Mal den WM-Marathon der Männer eben mit Sigi Heinrich zu zweit. Wir werden zu viert sein, wo natürlich jeder so einen bestimmten Aufgabenbereich hat, dem er sich widmet. Klar, bei mir klassischerweise der Profibereich der Männer. Wir werden aber auch Claudia Dreher dabei haben, die sich primär mit dem Profibereich der Frauen aussetzt. Wir haben Sigi Heinrich natürlich dabei als Eurosport-Urgestein. Und mein letzter Stand ist, dass, glaube ich, auch Martin Grüning mit dabei sein wird als Chefredakteur der Runners World. Natürlich auch, wir werden sicherlich auch Bilder haben, das ist ein City-Marathon, das ist kein WM-Marathon, wo es natürlich auch um das Geschehen der breiten Masse geht. Und genau, interessante Konstellation. Ist das nicht bei US-Marathons, habe ich das oft so schon gesehen, also dass dann quasi US-Sender auch so ein ganzes Aufgebot an Experten oft haben in so einem halbrunden, konferenzartigen Tisch, und dann wird zu viert kommentiert. Habe ich so noch nie gemacht, bin ich sehr gespannt, und wird aber auch die einzige Möglichkeit sein, den Berlin-Marathon, glaube ich, live zu sehen, soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe, oder? Also es wird auch nur auf Eurosport gezeigt.
Ja, weiß ich auch nicht anders. Also manchmal müssen wir uns ja auch ein bisschen von den bei uns eingeführten und erprobten klassischen Kommentarsituationen mal lösen. Ja, und ich gucke immer sehr gerne, wie andere Nationen bestimmte Sachen machen. Was du bei den Amis gesehen hast, ist ein bisschen anders. Deren Tradition kommt tatsächlich schon von größeren Gruppen. Aber das ist oft vorher und in der Halbzeitpause bei Spielen und nachher. Da haben die oft sehr viele Leute sitzen, die aber auch alle eine Funktion haben. Also die haben eine klare Funktion. Ne? Nicht nach dem Motto, alle reden durcheinander. Ne? Das ist die Abkürzung für was, wenn man es böse meint?
Ja.
ARD.
Boah.
Das ist so ein interner, ne? Ja.
Der ist böse.
Ja, der ist böse, genau. Ne? Also alle reden durcheinander. Passiert natürlich dann schnell, wenn man nicht ganz klar gemacht hat, wer hat welche Funktion.
Ja.
NBC, die machen ja zum Beispiel den New York Marathon, die haben da auch, glaube ich, 4 Leute, aber da sitzen 2 Leute an einem Tisch. Der eine ist ganz klar der Reporter, Der andere ist der Expert. Und dann haben die zwei Leute, eine Kollegin ist letztes Jahr mitgefahren mit der Spitze und eine weitere ist bei den Frauen mitgefahren. Ne? Also das, so war deren Aufteilung, also auch zu viert, aber eben mit zweien auf der Strecke und zweien am Kommentatorplatz. Das wurde dann halt tatsächlich für die Vorberichterstattung und die Nachberichterstattung nochmal ergänzt mit weiteren Leuten. Aber so sind die das angegangen, kann man wunderbar so machen. Von der Strecke, weil man sieht schon noch mal andere Sachen, wenn man direkt neben her fährt, logischerweise, ja, weil dann möchte halt einer sagen, Gladiatoren sterben in der Arena oder so. Ja, genau. Irgendwas loswerden, keine Ahnung, grüß die Mutti oder I don't know, ja, jedenfalls. Ja, aber ich bin gespannt.
Ne? Ich auch. Und das kann man auch vorwegnehmen, ich glaube, wir werden nur Weltbild
Fernsehen,
haben.
Beim Fernsehen ist es immer so, das Bild läuft weiter.
Genau, das Bild läuft weiter und wir werden anders als früher bei euch, glaube ich, soweit mir das aktuell bekannt ist, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber mein letzter Stand ist, wir werden nur Weltbild haben. Also da werden es nicht noch zusätzliche Kameramotorräder unterwegs sein. Und da bin ich jetzt aber auch nicht sicher. Ich glaube, die Produktion, ja, das wirst du wissen wahrscheinlich, die Produktion des Berlin-Marathons, zumindest in der Vergangenheit, als ihr das auch in der ARD gezeigt habt, war von SCC-Seite produziert oder habt ihr es produziert?
Beides. Das ist halt ein Weltbild, was produziert wird.
Okay,
und
das kriegen wir dann quasi bei Eurosport
dazu. Die ARD-Berichterstattung hatten ja nochmal immer extra Motorräder, extra Schaltstellen, ja, genau, und so weiter.
Das kenne ich ja noch als Läufer sozusagen, genau, dass da immer, genau, ein Motorrad, ne, bei mir irgendwie war. Ja,
ne, also das ist zum Beispiel ja spannend, weil wenn du die Konstellation hast, dass du ein sehr starkes deutsches Frauenfeld hast,
ja,
und ein wirklich sehr starkes Männerfeld, ja, dann will ich die ja auch eigentlich ganz gerne sehen und nicht nur die Zwischenzeiten, ja, von denen haben. Das ist nicht immer ganz trivial, weil das stellen sich viele Menschen so einfach vor, ach, da mache ich da einfach nochmal ein Motorrad mehr hin oder so, ganz so ist es nicht, weil da muss ja auch was dahinter sein, ja, also wie kommt das Signal wohin, wo kommt das überhaupt hin, wie wird das dort verarbeitet, wie viele Eingänge hat der Ü-Wagen, wie können diese Quellen alle verarbeitet und sortiert werden, laufen die alle nochmal auf zusätzliche Aufzeichnungsmaschinen, um dann als Slow-Mo oder als Wiederholung abrufbar zu sein, ja, weil was machst du, wenn zwei Dinge gleichzeitig passieren, ja, also du hast einen Sturz an der Verpflegungsstelle und einen Überholvorgang an einer anderen Stelle, ja, so, dann wirst du, das kannst du, man kann nicht alles gleichzeitig zeigen, ja, klar, wir haben jetzt in Budapest ja relativ viel in so einem Split gearbeitet, das machen die Kolleginnen und Kollegen in den USA auch ganz stark, ja, also bei Boston war das vor allen Dingen sehr stark und ich fand es auch völlig okay, dass halt die beiden Wettbewerbe Männer und Frauen parallel gezeigt werden. Das ist mal so ein bisschen problematisch mit 16:9. Ja, weil unser Gesamtfernsehschirm ist ja in der Größenordnung 16:9.
Ja.
Und wenn ich jetzt die zwei Signale gleichzeitig da reinsetzen will, dann sind die ja auch in klein 16:9. Dann werden die aber relativ klein, was das Gesamtbild angeht. Dann wäre es eigentlich besser, man würde die halt auf 4x4, also auf das alte Fernsehformat, reduzieren, weil dann können die beiden Kacheln, die da drin sind, größer sein.
Ja.
Also, ne, wer mir jetzt noch mathematisch halbwegs folgen kann, also das Bild, was man sieht von den jeweilig gesplitteten Ereignissen, ist dann größer. Das ist aber auch wieder technisch nicht ganz einfach, da müssen die Kameraleute das entsprechend machen, weil du darfst ja dann keinen in dem linken oder rechten Randbereich rumlaufen haben, weil dann siehst du ihn halt nicht mehr.
Richtig.
Also da gibt es schon ein paar Klinken. Aber erstmal immer mal neue Sachen angehen und ausprobieren. Ist ja auch immer meine Rede. Ja. Was ist sinnvoll? Wie kann ich den Leuten möglichst viel bieten? Ja, also ich würde zum Beispiel als Veranstalter immer hingehen und alle Signale, die ich habe, ja, vom Rennen, auf eine Webseite stellen und zugänglich machen.
Und dort noch laufen lassen.
Ja, dass ich permanent ich selber entscheiden kann, ich will deutsche Spitze Frauen die ganze Zeit gucken.
Genau, was du dir selber zusammenbauen kannst. Also ja. Ich finde, da bin ich aber jetzt, obwohl ich sehr nah am SCC bin, tatsächlich einfach nicht auf dem Laufenden, was jetzt so eine Produktion von, also TV-Produktion anbelangt. Gerade in diesem Jahr wäre es natürlich extrem sinnvoll, dass man, ich sag mal, vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass da sehr viele deutsche Protagonistinnen und Protagonistinnen um Olympiatickets kämpfen, aber natürlich auch aus der ganz eigenen Brille. Man muss ja mal sehen, wie viele Leute vom Marathon-Team Berlin dort Großes vorhaben. Ja? Also, wie gesagt, Amanal Petros, der aus dem eigenen Team ist, der den deutschen Rekord brechen will, der wird aber dann in einem normalen Weltbild vielleicht gar nicht zu sehen sein, weil die fokussieren sich auf die Spitze vorne. Ja? Also, da wäre es ja allein schon deshalb wichtig, den irgendwie im Bild zu haben. Und dann hast du natürlich, wie gesagt, Rabea und Debbie Schöneborn, auch beides Marathon-Team Berlin, die sicherlich in der Gruppe, vermute ich mal, anlaufen werden, logischerweise mit Miriam Dattke, Domenica Meyer und so weiter. Auch das natürlich extrem spannend. Das hoffe ich doch irgendwie, dass man das zu sehen bekommt und dass wir da auch drüber sprechen können. Aber ja, ich lasse mich überraschen.
Also das wird sicher in irgendwelchen Teilen zu sehen sein, ja. Aber ich finde, wenn man schon solche Konstellationen hat und wir haben jahrelang darauf gehofft, dass diese Konstellationen dann im Vorfeld von solchen großen Dingen wie Olympischen Spielen entstehen, damit man eine trialartige Situation hat, dann will ich eigentlich auch die Chance haben, das die ganze Zeit zu sehen. Das, ja. Ne? Ich entscheide dann am Sonntagmorgen spontan, ob ich einfach liegen bleibe und mir sämtliche Quellen anmache mit Ticker und hast du nicht gesehen.
Ja. Ich stelle mir das so vor, Ralf in der Luxus-Suite, in der er immer untergebracht ist, in Berlin.
Ich Champagner-Frühstück aus Zimmer und dann... Ja, genau, aber weißt du, was dein Vorteil ist? Die größten Monitore der Welt. Ja. Ne? Das ist nämlich Gamer und ja, da haben wir einen richtigen Monitor. Verstehst du? Da laufen wir im Feld, weil das nämlich ein gebogener Monitor ist. Ah, ja?
Oh, geil. Ja, ja. Das ist cool. So
mit Kraft, Ticker ja. Und alle 20 Sekunden schreibe ich dir eine Nachricht. Bling, bling, ja, bling. Weißt du eigentlich, dass ich auch hin und wieder mal teste, ob Kolleginnen oder Kollegen das Handy ausgeschaltet haben? Habe ich das hier schon mal erzählt?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Okay, ich nenne keine Namen, aber also Regel Nummer 1, Handy aus. Ja, also mindestens auf stumm.
Bei den alten, stumm und am besten so einen Ruhemodus.
Ja, genau. Ne? Also bei den alten Handys war das oft noch so, dass man dann trotzdem das gehört hat. Ne? Dass man in den Mikros oder in den Funkstrecken das gehört hat, wenn einer angerufen wurde. Ne? Aber ich habe dann immer mal gecheckt, ob die Handys denn auch alle aus sind. Und das habe ich auch bei einem sehr lieben Kollegen gemacht, der die Tour de France sehr, sehr lange übertragen hat. Das ist schon eine Weile her, aber ne? Und dann haben wir halt angerufen. Und du hörst natürlich sofort brr, 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 im Hintergrund. Weggedrückt. Ja, haben wir gedacht, okay, jetzt macht das ja sicher aus. Aber besser, wir versuchen es nochmal. Ne? Weggedrückt. Wieso, ey? Aber jetzt ausgemacht, oder? Aber besser, wir versuchen es nochmal. Ja, und da wurde das Handy, die Nummer noch nicht angezeigt. Ja, was macht er?
Er ruft an.
Nee, ist dran gegangen. Nee.
Achso, ist dran gegangen,
Gottes Willen. Ja, was denn? Was denn? Und wir so, du hast dein Handy an, man hört das, macht es aus. Ja, seid ihr total bescheuert oder was? Aufgelegt, und was soll ich sagen? Er hat es danach immer noch nicht ausgemacht, wir haben nämlich nochmal angerufen.
Ja, der hat sich auch gedacht haben,
ihr habt zu viel Zeit. Der hat uns so zusammengefaltet nachher. Das war herrlich. Aber das muss man ja mal checken können. Ne? Ich habe auch schon einen Kollegen angerufen, der dann in der Phase bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften übrigens ein Live-Interview gemacht hat und dann schellte er das Telefon in seiner Hosentasche. Man hörte das aber gut. Ja, und dann hat er das halt im Interview während der Antwort seines Gegenüber, ich glaube, es war Robert Harting, ja, oder Lars Riedl, einer von beiden, rausgeholt und auf den Rasen weggeworfen.
War das Klaus Lufen?
Nein, das war nicht Klaus Lufen. Das wäre zu einfach gewesen, deshalb sage ich das ja extra, das war nicht Klaus Lufen. Ja, ja, so einen Scheiß machen wir, wenn uns langweilig wird. Ne? Also deshalb seht zu, dass euch nicht langweilig wird am Wochenende. Mir wird definitiv nicht langweilig am Wochenende. Ne? Wie gesagt, es gilt noch ein paar Flaggen zu flaggen und vor allem ein paar Antworten zu flinden.
Du bist am Wochenende ist dein sportlicher Einsatz. Ja. Jetzt halte ich fest, ich bin sportlich auch im Einsatz, aber nicht so, wie ihr denkt. Das kann ich vielleicht noch kurz, als bevor wir diese Folge hier beschließen werden, noch als Shoutout geben. Wahrscheinlich wird es eh niemand hören, beziehungsweise ich gehe Golf spielen und mache meine Platz auf. Nein, Quatsch. Ich bin pünktlich zum Wochenende tatsächlich wieder in heimischen Gefilden, aber auch direkt wieder auf dem Sprung. Und zwar bin ich am Sonntag bei einem Halbmarathon, Leute. Und wir können uns auch treffen. Aber das ist ein Halbmarathon, der ist jetzt nicht so auf dem Schirm bei vielen Menschen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob irgendjemand, der diese Folge hören wird an einem Freitag, da aufschlagen wird am Sonntag. Vielleicht startet ihr aber auch. Wenn ihr zumindest aus Bayern seid, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit zumindest möglich. Ich werde in Dingolfing beim Halbmarathon sein. Jetzt denkt sich Ralf ganz viele Fragezeichen, warum ist Philipp in Dingolfing beim Halbmarathon? Ich sage bewusst beim Halbmarathon und nicht am Start des Halbmarathons.
Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, ja. Aber ich habe das schon verstanden mit dieser Wolte.
Ja, genau. Ich bin bin da von BMW eingeladen als BMW-Laufsportbotschafter und tatsächlich ist BMW ein sehr großer Partner des Marathons, weil das größte, ich glaube, auch gefährlich gesagt, ich glaube, das größte BMW-Werk weltweit, zumindest in Deutschland, nee, weltweit, glaube ich, sitzt in Dingolfing. Frag mich wirklich, welche
diese
Modelle dort
gefertigt werden. Die Hütte da in den USA ist nicht größer oder die
Spartanburg? Ja, ich überlege gerade, ob Spartanburg noch größer ist.
Das musst du, glaube ich, nochmal recherchieren.
Wir recherchieren das nochmal.
Da solltest du safe sein, wenn du da am Sonntag
irgendwelche Announcements machst. Das ist wirklich, das haben wir jetzt erst mehrere Leute gesagt, dass es wohl riesig groß ist. Und deswegen auch ganz viele BMW-Mitarbeiter und die sind natürlich Partner von diesem Event und ganz viele BMW-Mitarbeiter laufen aber auch diesen Halbmarathon mit und ich werde dort vor Ort sein, ich werde ein Aufwärmprogramm auf jeden Fall machen, ich glaube, wir werden irgendwie ein Interview machen, ich darf mich vielleicht sogar, nee, das sagen wir noch nicht, das werden wir danach sehen, wenn es soweit ist, wobei da würde ich mich krass wundern, weil das ist ja schon eine Riesenehre und Siegerehrung und machen, also ich werde auf jeden Fall den ganzen Tag da sein und hoffe, viele laufbegeisterte Menschen zu treffen und ja, also BMW-Action sozusagen, BMW für mich dieses Wochenende und dann natürlich auch zum Marathon in Berlin. Also
ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich brauche noch einen Leihwagen. Aber
ja, kein Problem.
Aber am Flughafen.
Vom Flughafen.
Nee, nicht vom Flughafen, auch nicht München. An einem anderen Flughafen brauche ich noch einen Leihwagen.
Okay, also ich sag mal so, meine Fähigkeiten des Connects beschränken sich derzeit noch in diesem frühen Stadium unserer Partnerschaft, die ja erst ein Jahr währt, noch eher auf den deutschsprachigen Raum. Aber wir können natürlich unseren besten aller Manager, Felix, fragen, ob Felix da irgendwas deichseln kann. Wenn jemand was deichseln kann, dann Felix wahrscheinlich. Der hält ja hier alle Fäden im Hintergrund zusammen. Deshalb, vielleicht weiß der jemanden, der das lösen kann.
Wir lösen das jedenfalls diesem, alles auf, ja.
Genau, ich habe gerade schon eine Nachricht bekommen, dass meine Tochter wach ist und ich glaube, ich jetzt hier mal kurz runterschauen sollte.
Die hat Papi geschrien, ich habe es genau gehört.
So in der Art, ja, genau. Wir sind wahrscheinlich jetzt vom Spaziergang zurückgekommen. Die waren mit den Großeltern unterwegs, damit ich hier schnell noch einen Podcast aufnehmen kann. Barbara ist laufen und ich springe jetzt runter, würde ich sagen. In diesem Sinne, liebe Leute.
Bis Mittwoch, da geht's nämlich schon los. Ne? Berlin
Mittwoch,
Episodes,
genau.
Die erste Folge am Mittwoch, dann Donnerstag, Freitag und Samstag. Wir freuen uns total drauf. Wir freuen uns auf euch. Und wir sagen euch dann noch schönes Wochenende und wir hören uns.
So machen wir das. In diesem Sinne, haut rein. Bis nächste Woche.